Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum und alles, was darin passiert, plaudern. Wie jedes Mal, auch diesmal mit Florian.
Und mit Ruth. Schönen guten Tag. Wo treibst du dich rum?
Zu Hause.
Ui, zu Hause.
Ausnahmsweise. gestern um 11 am Abend heimgekommen. Wie lange war ich jetzt nicht daheim? Moment. Ah nein, am Dienstag war ich kurz 2 Stunden daheim, um Koffer umzupacken.
Ja.
Und die Woche davor auch einmal ganz kurz eine Nacht zu Hause verbracht. Na, es ist gerade ein bisschen crazy. Und bei dir?
Ja, genauso. Ich bin auch ständig unterwegs. Ich war in München und in Meersburg. Und übrigens waren noch ein paar Podcast-Hörer und Hörerinnen da. Soll ich schöne Grüße ausrichten? Ich glaube, ich habe auch Bier geschenkt bekommen für uns. Aber ich fürchte, ich habe es ausgetrunken.
Ja, ich habe Geld geschenkt bekommen. Ich fürchte, das wird jetzt bald ausgegeben werden. Ja, bei mir waren auch ein paar Podcast-HörerInnen anwesend. Danke, dass ihr da wart. Wo auch immer ihr wart und wo auch immer ich war, oh Gott. Ich war in Heidelberg, ich war in Lienz und Umgebung und dann war ich in Schwerin und es war alles ganz super und ganz nett und ganz toll, aber es war schon auch ein bisschen viel hin und her.
Das glaube ich. Ja, wenn wir schon da sind, dann nutzen wir gleich mal hier den Teil, wo wir über das reden, was wir gemacht haben und machen gleich mal am Anfang Werbung zur Abwechslung, weil wir treten ja nicht nur getrennt auf, sondern auch gemeinsam und es wird langsam Zeit, dass wir das ein bisschen intensiver bewerben. Wir sind im Dezember in Herten, in der schönen Schwarzkaue, einer wunderbaren Location. Da gibt's quasi das erste Mal so richtig die große Das Universum Podcast Show. Also wir haben es ja schon einmal in so einer kleinen Version gemacht.
Wir werden es schon zweimal gemacht gehabt haben, wenn wir dann in Herten sind.
Genau, das wollte ich auch noch sagen, dass wir am 11.11. in Wiener Neustadt die Universums-Show machen, aber auch in einer kleineren Version. Das ist wirklich die große Show, die gibt's dann in Herten, in der großen Location mit allen drum und dran.
Das ist quasi die Premiere, oder?
Genau.
Das kann man sagen, es war mal Vorpremiere.
Genau. Und das gibt's also mit allem drum, mit Experimenten, mit Gin trinken zur Weltrettung, mit Dirty Space News, mit True Crime im Weltall, mit allem drum und dran, der Sichtbarmachung des Unsichtbaren.
Natürlich mit einer Galaxienkollision, weil ohne Galaxienkollision kann man keine gescheite Show haben.
Genau, mit Battle Asteroiden versus Galaxien. Also es wird alles dabei sein, es wird toll werden. Wir machen eine weite Reise extra dafür, also würd's uns freuen, wenn dann nicht nur 5 Leute im Publikum sitzen, also es sind schon ein paar mehr, also es sind schon viele Karten gekauft worden, aber vielleicht werden noch ein paar mehr Karten gekauft.
Weil wie viele Leute gehen denn da rein in diese Schwarzkaue?
Oh, so 200, 300.
Ah, das werden wir doch wohl schaffen, oder? Das werdet ihr doch wohl schaffen.
Ja, schauen wir mal. Also wir uns freuen, also wir machen das hier gleich ganz am Anfang, damit die Leute, denen unser Gelaber auf die Nerven geht, genau, dann am Ende nicht hören, damit die dann trotzdem kommen. Nein, das glaube ich eh nicht, dass die Leute, die unser Gelaber nicht hören wollen, dann extra in unsere Show kommen.
Weil da labern wir auch, ne? Also vielleicht nicht ganz so viel,
ja,
weil wir ja auch tun. Also ja, da gibt es dann was zu sehen und nicht nur zu hören.
Das ja, ist schon aber, auch aber wenn ihr spannend uns wirklich nicht leiden könnt, ja, und uns das persönlich sagen wollt, dann kauft Karten für diese Show, genau, weil Hauptsache es wird verkauft.
Und sagt uns persönlich, dass wir einfach mal die Klappe halten sollen.
Genau, ja, also kurz jetzt hier, also das war das, was wir in Zukunft verreisen werden und die restlichen Veranstaltungshinweise kommen, wie immer am Schluss. Und ich bedanke mich nochmal bei den netten Leuten, die ich in Meersburg getroffen habe, die den Podcast gehört haben, die ich in München getroffen habe. In München waren sie wirklich nett auf der Volkssternwarte. Die haben dort auch ein kleines Planetarium, kannst du auch mal hinschauen. Mhm. Und die machen
das
auch
ist sich leider noch nicht ausgegangen. Wir hatten schon, waren schon in Kontakt, aber ich habe ja keine Zeit für nichts.
Aber die machen auch einen schönen Podcast übrigens. Das ist oft immer so, wenn so Institutionen Podcasts machen, sind die oft so ein bisschen, naja, aber der Podcast von der Volkssternwarte München, Translunar heißt der, habe ich mir angehört, der ist echt, da kann man nichts sagen dagegen, das kann ich empfehlen.
Ja, Translunar ist auch ein gutes Wort.
Ja, genau.
Ja, cool, höre ich mir vielleicht auch mal an, obwohl ich ja keine Podcasts höre, aber vielleicht mache ich mal eine Ausnahme.
Gut, also wenn wir alles aufzählen wollten, was wir in den letzten 2 Wochen erlebt haben, dann würden wir zu sonst nichts anderes kommen, weil wir so wahnsinnig beschäftigt sind.
Sag's nochmal.
Ja, nein, wir haben gerade, es ist gerade wirklich stressig mit der ganzen Science-Busters-Touren, mit deinen Auftritten und so weiter und so fort. Also das ist alles ein bisschen hektisch gerade. Ich habe mich auch bemüht, ein bisschen langsamer zu reden. Ich rede auch schon so hektisch.
Darfst gleich ein bisschen weiterreden, weil ich meine, eigentlich ist es ja meine Folge. Ja. Eigentlich bin ja diesmal wieder ich mit dem Reden dran. Ne? Mhm. Aber am Anfang, also ich habe mir gedacht, jetzt klär das doch mal auf. Werden wir alle sterben, Florian? Ja. Bald kommt ein Asteroid auf uns zu, der den ganzen Planeten killen wird, wie es in den Medien jetzt da überall irgendwie geheißen hat in den letzten Tagen.
Also es wird mit Sicherheit ein Asteroid kommen, der uns alle killen könnte, irgendwann. In den nächsten Jahrmillionen, das ist fix, aber das Teil, ja, das ist wieder das Typische, was alle paar Wochen mal in den Medien vorkommt. Ich habe auch schon wieder vergessen, wie dieses Teil heißt, um den es da gehen sollte. 2022 RM4, so heißt der. Der kommt in 6-facher Mondentfernung vorbei. Also wer vom Mond keine Angst hat, muss vor dem Ding 6-mal weniger Angst haben. Also das ist ja,
aber was ist der Fehler? Was ist der Fehler? Was ist der Fehler in diesem Abstand, Ding, Bahn?
Ich weiß nicht, der ist im 10-Meter-Bereich oder sowas, glaube ich.
Oh. Also, ja, na gut, das wird nichts mit dem Planeten killen. Außerdem wird den Planeten wird's ja sowieso nicht killen. Also das hat ja Theia damals auch nicht geschafft, den Planeten zu killen. Aber es geht da eher immer um die Dinge und Leute und Sachen, die auf dem Planeten drauf sind.
Genau. Also das Problem ist, oder das Problem, das Besondere an der Sache ist, dass es eben ein Asteroid ist, der relativ groß ist, mit 400 Metern, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, wenn der kommt, das wäre schon so an der Grenze zu einer globalen Katastrophe.
Wie groß war der Dino? Wie groß war der Dino-Killer?
10 Kilometer.
Ui,
oh, also das, okay. Das hat locker gereicht. Aber man sagt, so 1 Kilometer ungefähr ist die Grenze, da ist es dann wurscht, wo er einschlägt, dann ist alles betroffen. Und wenn es 400 Meter sind, ja, also das kommt immer darauf an, wo er genau einschlägt, wie er zusammengesetzt ist. Aber das wäre schon eine sehr, sehr große Katastrophe. Also richtig so regional, kontinental. Aber wie gesagt, der schlägt es nicht ein. Das Besondere war eben, dass es ein relativ großer Asteroid war und dass man ihn ja sehr, sehr knapp vor seiner Erdbegegnung entdeckt hat.
Erdbegegnung, naja. Sag sowas nicht, da kommen Leute wieder auf die falschen Ideen.
Ja, weil es halt einer war, der tatsächlich wieder aus Richtung der Sonne gekommen ist. Mhm. Da kann man die schwer beobachten von der Erde aus. Anders geht's natürlich. Es war halt ja hauptsächlich mediale Aufregung, aber nichts, vor dem man real Angst haben muss.
Aber Überraschungseffekt natürlich schon cool auch, ne? Ja. Dass man so ein großes Ding da doch einfach, ja, erst zu spät entdeckt.
Ja, das Weltall ist groß, da fliegt viel rum und wir in der Astronomie kriegen zu wenig Geld, um das machen zu können.
Ja, so ist es. Gebt uns mehr Geld.
Wenn wir bessere Teleskope hätten und so weiter, dann könnte man das alles wunderbar vorher entdecken.
Talking of which, bessere Teleskope. James Webb hat sich auch wieder mal ordentlich ausgetobt.
Ja, was hat das schon wieder gemacht?
In den letzten Wochen. Hat wunderbare, ja wirklich, also wieder mal unfassbar tolle Fotos gemacht von den berühmten Pillars of Creation.
Ach, die Dinger, ja.
Im Adlernebel, hast du das gesehen? Diese, die ja auch irgendwie, also ist ja eins der berühmtesten Bilder vom Hubble-Weltraumteleskop eigentlich, das damals vor, naja, fast 30 Jahren mittlerweile aufgenommen worden ist. Mhm. Und dass diese Säulen, diese Staubsäulen, die gigantischen, riesigen Staubsäulen, die nur ein kleiner Teil übrigens von dem ganzen Nebel sind, ne, aber trotzdem riesig, zeigt und da quasi wirklich die Sternkinderstube, die Entstehung von neuen Sternen kann man da quasi live miterleben. Mhm. Und das ist natürlich ein so ein Objekt, das ist ja quasi Textbook James Webb, weil das ist ja genau das, wofür das James Webb ideal geeignet ist.
Ja.
Dementsprechend schaut das Bild auch wirklich krass aus. Hast du es gesehen?
Ich habe es gesehen, ja, es ist wunderbar.
Und es haben ein paar Leute, eine Person vor allem, glaube ich, wieder mal, ich sage immer Leute, wenn es immer nur eine Person ist, in der Telegram-Gruppe war ein bisschen eine Diskussion drüber und das ist irgendwie, ja, man Leute irgendwie so, na, das vom Hubble ist vielleicht doch irgendwie schöner und sieht irgendwie aufgeräumter aus, hat jemand gesagt. Und wenn ihr ein wirklich aufgeräumtes Bild sehen wollt, dann schaut euch das MIRI-Bild an, weil James Webb hat ja verschiedene Instrumente und das quasi berühmte, das überall zu sehen war, war das NIRCAM-Bild, das nahe Infrarote. Und da sieht man halt super viele Sterne. Also man sieht diese Staubsäulen, das ist alles voller Sterne. Im MIRI-Bild, das dann ein bisschen später veröffentlicht wurde, ich glaube, es war irgendwie rechtzeitig zu Halloween, das schaut wirklich ein bisschen gruseliger aus, weil da verschwinden die Sterne dann wieder. Das ist wieder sehr aufgeräumt. Und ich finde es extrem cool, wie man das da so verfolgen kann, wenn man weiter ins Infrarot geht, ja, was man da für unterschiedliche Sachen sieht. Du hast zuerst irgendwie das Hubble-Bild, ja, wo du echt fett den Staub hast, den dicken Staub. Man kann sich das so richtig gut vorstellen, dass das dichte Staubwolken sind, also immer noch weniger dicht als das perfekteste Vakuum auf der Erde, ne? Aber trotzdem im Vergleich. Und man sieht da irgendwie wenige Sterne, weil der Staub einfach da das Licht blockiert und man die Sterne nicht sieht, ja? Also auch die im Hintergrund und so, ja. Und dann kommt NIRCam, man geht ein bisschen ins Infrarote und plötzlich ist alles voller Sterne, weil der Staub durchsichtig wird und man die Sterne quasi durch den Staub durchsehen kann, die sich da gerade bilden.
Ich wollte sagen, der Staub wird nicht durchsichtig, sondern man kann mit Infrarot quasi durch den Staub durchschauen, wie halt durch eine Glasscheibe. Also der Staub ist der gleiche Staub wie vorher. Es ist nicht, dass das Teleskop irgendwas ausschickt, was den Staub durchsichtig macht, nur falls das jemand falsch versteht.
Ha, ja, aber er wird durchsichtig im Sinne von, man kann durchschauen, wie Glas auch durchsichtig ist, obwohl es noch da ist.
Ja, genau. Aber der Staub verändert sich nicht, sondern wir nutzen eine andere Methode, um zu beobachten.
James Webb schickt nicht irgendwelche geheimen, mysteriösen Strahlen hinaus ins Weltraum, um den Staub durchsichtig zu machen. Nein, die Strahlen kommen zu uns. Ja, und das ist irgendwie cool, wenn man diesen Übergang sieht, wenn man das vergleicht. Es gibt ja auch immer diese coolen Slider-Bilder, ne, wo man so hin und her fahren kann zwischen Hubble und Webb, und da sieht man echt den Unterschied und wie viele Sterne da drinnen sind und überhaupt. Ja. Und dann kommt MIRI, das Mid-Infrared, also das mittlere Infrarot, das noch viel weiter im roten, im langwelligeren Bereich ist. Und da verschwinden die Sterne wieder. Und das schaut, finde ich, schon ein bisschen gruselig aus. Und was man da dann eben sieht, ist nur mehr der Staub. Ja? Also da beginnt der Staub selber hauptsächlich Licht, Infrarotlicht abzugeben. Also die Sterne sieht man dann quasi nicht mehr, weil die im mittleren Infraroten dann nicht mehr so hell leuchten. Also die geben nicht mehr genug Strahlung ab schon. Ja? Also sind die Sterne quasi schon wieder verschwunden und man sieht jetzt dann nur mehr den Staub und jetzt leuchtet quasi der Staub selber.
Ja, genau. Also Leucht ist in dem Sinn gemeint, dass die Sterne den Staub aufwärmen und der Staub gibt halt die Wärme wieder ab und leuchtet dadurch im Infrarotlicht.
Genau, ja. Also es ist ein Leuchten, das wir natürlich dann nicht mehr sehen können mit unseren Augen. Klar, ja. Alles, was das Web aufnimmt, können wir nicht sehen. Aber es ist echt ein super cooles Beispiel. Also es schaut extrem geil aus. Aber es ist auch ein cooles Beispiel für genau das, was das Web da macht und was für unterschiedliche Dinge und unterschiedliche Phänomene und Sachen man eben da sehen kann in diesen verschiedenen Wellenlängen. Du bist wieder mal nicht so beeindruckt, gell?
Ja, nein, ich bin kein visueller Mensch. Also ich bin natürlich beeindruckt von dem, was man da alles sehen kann und dass man sehen kann und wie das alles funktioniert und was wir daraus lernen können. Aber also ich bin jetzt tatsächlich vom rein visuellen Anblick, finde ich es schön, aber das flasht mich nicht so, wie es andere flasht, weil ich halt bin vom Wissen beeindruckt, aber nicht so sehr vom Bild.
Na, und was ist mit dem Bild, das Hubble gemacht hat? Das macht nämlich auch immer noch super tolle, geile Bilder.
Das arme Hubble, bemüht sich so.
Ja, aber es macht wirklich coole Sachen, die auch das Web nicht machen kann. Nämlich, was es fotografiert hat, war den doppelten Schweif von Dimorphos. Hat dich das mehr beeindruckt?
Ja, auch visuell nicht, aber halt einfach das coole Sache ist, dass das Ding auf einmal einen doppelten Schweif hat. Also das ist...
Ja. Und zwar nur kurz, habe ich gelesen. Der war irgendwie nur irgendwie eine Woche oder so zu sehen.
Ja, ich habe es jetzt nicht im Detail verfolgt, weil ich war auch unterwegs, aber es war tatsächlich genau das, was man ja rausfinden wollte, weil man nicht gewusst hat, was passiert, wenn man da was draufschreibt, konkret. Weil wir wissen nicht, aus was das besteht, und jetzt haben wir was draufgeschmissen und dann ist halt ein bisschen was kaputt gegangen bei dem Asteroid. Und dann wird da halt jetzt jede Menge Staub rausgeschleudert haben. Aber warum der jetzt doppelt ist, dieser Schweif, mit dem hat, glaube ich, niemand gerechnet. Also. Nein.
Und das weiß man auch noch nicht, warum das so ist.
Nein, also wir sehen tatsächlich bei Kometen ja oft doppelte Schweife, also ein Staubschweif und ein Plasmaschweif. Aber da wissen wir, warum das so ist, weil das eine ist halt einfach gesagt jetzt irgendwie ein Staubteilchen, das andere sind Gasteilchen. Die verhalten sich leicht unterschiedlich unter dem Strahlungsdruck der Sonne. Ob das jetzt bei dem Asteroid auch so ist, ja, das werden wir sehen. Also das ist tatsächlich Wissenschaft, wie sie sein soll. Wir machen was und dann sehen wir Dinge, von denen wir nicht gewusst haben, dass wir sie sehen können, und müssen uns jetzt überlegen, was da abgeht. Und wenn wir es rausgefunden haben, werden wir mehr wissen als vorher.
Also dann werden wir darüber berichten.
Dann hat die Wissenschaft wunderbar funktioniert.
Ja, voll. Und das Hubble macht auch echt immer noch extrem coole Programme. Ich habe ein bisschen noch geschaut, was das Hubble sonst noch so macht. Und unter anderem macht es gerade ein ganz ein cooles Programm, also das mir irgendwie besonders gut gefallen hat. Es heißt ganz simpel Every Known Nearby Galaxy. Ja, so ein cooles Programm, das nämlich so eins dieser Programme ist, die nicht jetzt High Priority hat. Ja, es ist nicht quasi das Allerwichtigste, das Allererste, was das Hubble macht, sondern es ist ein Programm, das über einen langen Zeitraum so nebenher läuft. Immer wenn es gerade irgendwie ein Stück Zeit gibt, wo kein Programm jetzt, kein dringendes Programm unbedingt hineinpasst oder wo man sagt, ah, da haben wir ein paar Stunden Zeit, da wird das Hubble, also nicht immer, aber immer wieder mal, wird das Hubble auf Galaxien gerichtet, die nah an uns dran sind. Also in dem Programm geht es darum, alle Galaxien, alle bekannten natürlich, Galaxien innerhalb von 30 Millionen Lichtjahren mit dem Hubble zu beobachten. Wir wollen einfach unsere galaktische, extragalaktische Nachbarschaft, unsere Umgebung, da einfach genau mit dem Hubble abgelichtet und untersucht haben, ja, um da irgendwie ein komplettes Sample unserer Nachbarschaft zu bekommen. Und das hätte ich mir auch nicht gedacht. Was glaubst du, wie viele Objekte fehlen noch? Oder wie viele Galaxien von innerhalb 30 Millionen Lichtjahre? Das ist nicht so viel, ja. Andromeda ist 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt und 30 Millionen Lichtjahre, na, so 10, 15 Mal so weit, ja.
Wissen wir, was alles da ist?
Naja, also in dem Umkreis, da kennen wir natürlich schon die meisten Galaxien. Das kann natürlich, also alle normalen Galaxien auf jeden Fall. Ja. Es kann natürlich sein, dass sich da die ganz, ganz kleinen, diffusen Zwerggalaxien, dass sich da noch welche da verstecken, die wir noch nicht richtig identifiziert haben, klar, ja. Aber um die geht es jetzt auch nicht so sehr. Also es geht um die, die wir schon kennen.
Genau, also es geht jetzt wirklich um eine konkrete Zahl und nicht so als wie zum Beispiel bei den Asteroiden, wo man abschätzen muss, wie groß die Population ist und dann abschätzen kann, wie viele noch zu finden sind. Aber es gibt quasi eine gewisse, es
Nein.
gibt einen Katalog und du
Genau.
fragst jetzt, wie viel haben wir schon beobachtet, wie viel fehlen noch?
Ja, genau.
Gut, ich habe keine Ahnung, wie viele in dem Katalog drin sein können, aber ich behaupte mal, die Zahl ist größer, als man denkt. 723.
Oh, du bist echt gut.
Das war vollkommen geraten.
Oh, da bin ich überrascht. Also, es fehlen noch, es sind, glaube ich, irgendwie so, na, sind wir, an die 600 sind es, glaube ich, oder 700. Die Gesamtzahl habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Aber es fehlt noch ungefähr ein Viertel.
Ah, okay.
Also wir haben ein Viertel all der Galaxien eben noch nicht mit dem Hubble beobachtet. Und das sind 153,
Ah, na okay.
die noch fehlen. Also du warst echt nah dran.
Na, schau, ich bin doch Astronom.
Bist doch nicht ganz unbrauchbar, Asteroiden-Fuzzi.
Erst.
Ja, gut. Also die brauchen wir noch. Und das macht das Hubble jetzt gerade. Und sie haben schon an die 100 bis in der letzten Beobachtungsperiode, bis 2021, haben sie schon an die 100 da irgendwie beobachtet. Das heißt, es fehlen noch ein paar, aber hoffentlich kriegen wir da jetzt irgendwie noch das volle Sample von allen Galaxien in unserer Nachbarschaft. Und das finde ich schon schön, dass wir die einfach alle haben, ne? So ein Familienporträt.
Ich mag es auch gern, wenn Sachen vollständig sind, aber
Schon, gell?
dann weiß man, da kann man sagen, so wie, keine Ahnung, die Messier-Objekte. Weil gut, die haben jetzt keine irgendwie geartete Systematik, das sind einfach irgendwelche Trümmer, aber da weiß man genau, es gibt genau die, die es gibt und es kommen keine dazu.
Ja, genau. So, und jetzt ist's fertig.
Wie das Periodensystem der Elemente. Also das ist auch nicht vollständig, weil da kannst du am Ende immer noch neue Elemente dazu tun, aber dazwischen gibt es keine Lücken. Das ist auch schön, dass man weiß, okay, bis dahin haben wir alles. Ja, und dann können
Ja.
wir weiterschauen, was sonst noch gibt, aber das haben wir jetzt mal erledigt. Das ist immer schön, wenn man sowas sagen kann.
Voll. Und normalerweise ist es ja auch immer genau das, was einen ein bisschen fertig macht in der Wissenschaft, dass man immer Unvollständigkeiten hat in seinem Sample, in seiner Ansammlung von Dingen, die man untersucht. Das ist nie irgendwas vollständig. Und da hat man dann endlich mal so alle.
Ja, das ist.
Sehr schön. Naja, und ein Ding gibt's noch, worauf ich euch noch gern hinweisen würde, wo ich mir gedacht habe, das wäre vielleicht auch was für unsere Telegram-Gruppe.
Okay.
Nämlich das Projekt Name ExoWorlds.
Ach ja, stimmt, das ist ja neue,
Kennst du
genau.
das? Ja? Das ist, die Deadline ist schon bald, Leute, passt auf, 11. November. Aber ihr habt wieder die Chance, Exoplaneten mit Namen zu bedenken, so wie damals Franz und Sissi.
Aber das durften damals nicht alle machen. Also ich glaube, beim ersten Mal, es gab ja schon dreimal. Es gab 2015 war das erste Mal.
Dreimal.
Und
okay.
Da durften die, da durften so astronomische Vereine, Schulen, Sternwarten und so weiter, die wurden quasi aufgerufen, Vorschläge einzureichen. In der 2019er Ausgabe von Name Exoworlds, da waren es Länder. Da hat quasi jedes Land einen zugewiesen bekommen und Österreich hat sich halt dafür Franz und Sissi entschieden. Und jetzt 2022, da ist es, glaube ich, offen.
Ja, es ist schon, also es ist offen, aber man kann, es kann jetzt nicht einfach eine Einzelperson einen Vorschlag machen, sondern ihr müsst ein Team gründen. Drum habe ich mir gedacht, die Telegram-Gruppe, ne? Man braucht ein Team.
Das Team-Universum.
Es muss ein Team sein, genau. Team-Universum. Und man muss auch passend zu dem Vorschlag eine Outreach-Activity sich überlegen. Also man müsste irgendeine Art von Veranstaltung oder was auch immer, Vermittlungs, Event sich überlegen, wo man sagt, ja, da reden wir über diesen Namen, den wir haben wollen vielleicht, oder über Exoplaneten ganz allgemein, ne? Und das muss man mit dem Namen, mit dem Antrag muss man das abgeben auf der Webseite. Das heißt, ihr submittet da quasi einen Vorschlag für die Outreach Activity und dann gibt's eine Auswahl. Also vielleicht, wenn euch was einfällt. Wenn es cool ist, sind wir vielleicht auch dabei.
Ja, ich glaube, auf jeden Fall ist. Ja, sicher sind wir dabei. Also wenn da jemand ist, ich glaube, die Zeit werde ich, du wahrscheinlich auch nicht haben, da jetzt hier die ganze Teamorganisation oder was auch immer da, ich habe mir die Details nicht angeschaut.
Nein, aber es ist recht simpel. Es ist einfach ein Online-Formular. Man muss ein Team sein, das irgendwie aus verschiedenen Leuten besteht, aber es ist ganz offen. Es kann sein, es kann ein Team sein, wo Astronominnen dabei sind oder auch einfach eine Schulklasse könnte zum Beispiel auch so ein Team sein oder was auch immer. Also es ist irgendwie, glaube ich, doch recht offen gehalten. Man muss sich halt nur diese Outreach-Activity überlegen und dann irgendwie in diesem Formular online abschicken. Also ich glaube, das könnte man schon schaffen. Falls sich jemand da irgendwie berufen fühlt, denkt euch was aus.
Aber eins ist wichtig, bei der Namensgebung, man kann sich nicht einfach irgendwas aussuchen tatsächlich, weil sich die Namensgebungsregeln auch geändert haben. Ich habe das tatsächlich, gerade heute, wo wir aufnehmen, ist meine aktuelle Folge vom Sternengeschichten-Podcast erschienen und da habe ich über Sterne gesprochen, die wie Menschen heißen. Also wirklich Sterne, die nach real existierenden Menschen benannt worden sind. Und da gibt's gar nicht so viele. Das kannst du mal schätzen. Wie viele Sterne gibt's, die heißen wie Menschen? Offiziell laut IAU-Regel.
Ein paar Dutzend vielleicht?
Ja, ne, größenordnungsmäßig, okay, 9.
Gut, immerhin.
Nein, weil es hat ja ganz lange Zeit keine Namen gegeben für Sterne, oder natürlich hat es Namen gegeben für Sterne, aber wir reden jetzt immer von dem, was die Internationale Astronomische Union offiziell sagt, okay, das ist jetzt hier von der Gemeinschaft der AstronomInnen der offizielle Name, den wir verwenden. Ja, also da gab es natürlich zum Beispiel Barnard-Stern ist so ein Fall. Ja, Barnard-Stern, der hieß immer schon Barnard-Stern, weil den hat mal der Astronom Edward Emerson Barnard entdeckt und erforscht und der war halt spannend und weil er da sich damals der am schnellsten bewegende Stern war am Himmel. Und dann haben alle gesagt, ja, der hat natürlich eine Katalognummer gehabt, irgendein BD plus 4 irgendwas oder so. Und dann haben aber alle gesagt, ja, weil halt so viel drüber geforscht und geredet wurde, ja, und hier ist es Barnard-Stern. War halt so, ist nicht so eingebürgert. Mhm. Und dann ist 2015 eben, wie die IAU angefangen hat, eben wirklich diese erste Exo-Worlds-Kampagne zu machen, haben sie auch gesagt, okay, wir fangen jetzt mal an und sagen, was offizielle Sternnamen sind, weil du musst ja bei dieser Naming-Exo-Worlds-Kampagne nicht nur einen Planeten benennen, sondern auch den Stern, den die Planeten umkreisen. Also haben sie angefangen, offizielle Sternnamen zu vergeben und da waren halt die ganzen Klassiker dabei, also Sirius, Vega und so weiter, Regulus, Spica, was es da halt alles schon gab, aber eben auch sowas wie Barnard-Stern, den haben sie auch offiziell gemacht. Also Barnard-Stern heißt jetzt offiziell Barnard-Stern und damit ist Edward Emerson Barnard einer von den 9, die einen Sternnamen haben.
Und wer noch?
Dann gab's, das ist ein bisschen so ein Grenzfall, es gibt den Stern, der heißt Cor Caroli oder Alpha Canum Venaticorum ist der, der klassische Name. Also das ist im kleine Jagdhunde, glaube ich, ist es. Und da gibt es einen Stern, der heißt Cor Caroli, das Herz von Karl. Und der, die ganze Geschichte, warum der so heißt, erzähle ich jetzt nicht, das wäre zu viel, aber ist halt benannt nach Karl dem Ersten, englischer König, der damals hingerichtet worden ist, weil er ein bisschen ein Trottel war und der Bürgerkrieg angefangen hat und weil er absolutistisch regieren wollte. Ja, also der erste Karl, jetzt kommt der zweite Karl in England an die Reihe, mal schauen, was der treibt. Und ja, jetzt gibt es ja Karl der Erste. Der
Achso, jetzt haben wir gedacht, welcher Karl?
Ja, Charles. Es war damals auch Charles der Erste, ja, aber ja, also der hat einen Stern. Und dann der dritte, das ist ein ganz absurder Fall, es gibt die Sterne Alpha und Beta Delphini. Ja, Sternbild Delfin, ziemlich unscheinbar. Aber es gibt im Jahr 1814 einen Sternkatalog, da sind diesen beiden Sternen die Namen Sualokin und Rotanev zugeordnet worden.
Noch nie gehört.
Und keiner hat gewusst, was soll der Quatsch, also warum heißen die so, bis man dann draufgekommen sind, wenn du das rückwärts liest, kommt raus Nikolaus und Venator. Ja, Nikolaus Venator. Und Venator ist lateinisch für Jäger und italienisch für Jäger ist Cacciatore. Und Niccolo Cacciatore, das ist ein italienischer Astronom, der war Assistent von Giuseppe Piazzi in Palermo und hat mit Piazzi gemeinsam den Sternkatalog verfasst und hat sich da offensichtlich einfach selbst reingeschrieben bei zwei Sternen.
Ganz versteckt. Ja. Wow. Wie und kommt man auf solche Geschichten?
Ja, die, ja, weiß ich nicht. Also weißt du, wie ich sie finde, oder was?
Aber wie kommst du auf solche Geschichten? Ja.
Ach so, naja, man liest Bücher und schaut und dann findet man sowas. Und jedenfalls, also das war vor 2015 der Stand. Das waren die drei. Dieser komische Niccolo Cacciatore, Charles der Erste und Edward Emerson Barnard. Und dann kam eben über diese Benennungsgeschichte, ja. Dann wurden eben die Leute 2015, 2019 aufgerufen, Sterne und Planeten zu benennen. Und da haben natürlich auch ein paar Menschen vorgeschlagen. Also es gibt den Stern 55 Cancri, der heißt Kopernikus. Ja, nach Nikolaus Kopernikus. Ein Planetarium in Pamplona hat einen Stern nach Miguel de Cervantes benannt. Also der heißt jetzt Cervantes. Und dann kam in der nächsten Runde 2019, also wo die Länder Sterne benennen durften. Da haben natürlich, wie auch in Österreich, ja ein bisschen der Nationalismus eine Rolle gespielt. Aserbaidschan hat einen Stern nach Masati benannt. Also der heißt Masati, ich spreche es vermutlich falsch aus, eine persische Dichterin. Kuba hat einen Stern Felix Varela genannt, das war so ein kubanischer Priester im 19. Jahrhundert, der hat sich für die Unabhängigkeit Kubas von Spanien eingesetzt. Und Indien hat einen Stern, ich spreche es wahrscheinlich wieder falsch aus, Biba genannt, nach Biba Chaudhuri, eine indische Physikerin. Und dann gibt's nochmal Spanien, die haben einen Stern Rosalia de Castro genannt, nach einer galizischen Dichterin. Und das waren jetzt unsere neun. Und Franz und Sissi zählen deswegen nicht dazu, weil die IAU damals schon die Regel gehabt hat, du darfst Sterne nicht benennen nach Menschen, die wegen Politik und Militär bekannt sind, was der gute Franz Josef ja durchaus war.
Beides eher, ja.
Aber Österreich ist damit durchgekommen, weil sie haben gesagt, wir haben den Stern nicht nach Franz Josef benannt, ja, und den Planeten Sissi nicht nach der Kaiserin Elisabeth, nein, sondern wir haben die fiktiven Figuren Franz und Sissi aus den Sissi-Filmen genommen, die von Karl-Heinz Böhm und Romy Schneider gespielt waren. Das sind fiktive Figuren Franz
das heißt,
und Sissi.
Die Sterne heißen eigentlich Karl-Heinz und Romy.
Ja, auch nicht. Das wäre wieder echte Personen. Aber ja, also drum zählen wir nicht dazu. Das sind die neun und das bleiben auch die neun, weil ich habe extra nachgeschaut, im aktuellen Call für 2022 haben sie jetzt wahrscheinlich, war das der EU auch ein bisschen zu deppert mit den ganzen Namen. Jetzt steht tatsächlich drinnen, dass Namen von echten Menschen, egal ob lebendig oder tot, sollen nicht verwendet werden. Das heißt, es wird keinen Stern Ruth und Planeten Florian geben oder umgekehrt.
Finde ich auch okay. Also irgendwie, die Sterne, die sollen unpersönlich in dem Sinn bleiben, finde ich. Also die sollen nicht irgendwie einem Menschen gehören. Die gehören uns allen.
Genau.
Ja, na, aber ich fänd ich cool, wenn ihr das irgendwie hinkriegt und einen Vorschlag macht.
Ja, aber die neun haben Glück gehabt. Die sind durchgerutscht hier.
Das sind, und die bleiben auch, ne?
Also ja, die sind offiziell. Das ist eine wilde Auswahl. Dieser komische Niccolo Cacciatore, den kein Mensch kennt, dann die galizische Dichterin, die indische Physikerin. Also, irgendwie, da kann man mal eine super Frage für irgendwelche hier Millionenshow machen.
Ja, genau. Die nur du beantworten kannst. Und jetzt alle unsere Hörerinnen und Hörer. Es geht auch heute in unserer Hauptgeschichte um einen Stern.
Ja.
Um einen ganz besonderen Stern. Es geht um einen Stern, den auch kürzlich, ganz kürzlich, das James Webb Space Teleskop abgebildet hat. Es hat nämlich noch ein super spektakuläres Bild gemacht.
Volle James Webb Propaganda hier.
Säulen der Schöpfung hat es auch den Tarantelnebel abgebildet. Und das ist cool, weil der Tarantelnebel, der ist quasi so einen Schritt weiter in der Sternentwicklung eigentlich. Ja? Also das ist das Bild schaut auch extrem cool aus. Natürlich, ist schon alle cool aus, ja, ich weiß. Aber es ist ein bisschen anders. Es hat nicht diese einzelnen riesigen Säulen aus Staub, wo wirklich gerade frische, junge Sterne drinnen entstehen und die noch voll von Staub umgeben sind, sondern es ist quasi schon ein Sternhaufen in der Mitte da und der restliche Gas, ist schon quasi rundherum um diesen fetten Sternhaufen von den jungen Sternen, die da entstanden sind drinnen, weggeblasen worden. Ja, also man sieht diesen Staubnebel, der da so rundherum filamentartig sich quasi erstreckt. Und das ist quasi dann das, was als nächstes passiert. Ja, wenn da in so einem Staubhaufen jede Menge Sterne entstehen, und so passiert das ja auch, es entsteht ja nicht ein Stern, sondern ganz viele auf einmal, dann schaut das ein paar Millionen Jahre später so aus, wie da in dem Bild von dem Tarantelnebel.
Ich schaue mir das gerade an, vermutlich wirst du es erzählen, aber ich habe jetzt hier gerade das Hubble-Bild und das James-Webb-Bild so nebeneinander und da sieht man einen sehr, sehr großen Unterschied. Ich hoffe, wirst du den erzählen?
Naja, es ist wahrscheinlich wieder ähnlich, ne? Wie bei den Pillars of Creation, ne? Dass da im Hubble-Bild noch jede Menge Staub da ist, der dann einfach...
Naja, im Hubble-Bild sehe ich da diese wunderschönen Staubwirbel und Lücken in den Staubwirbeln mit jeder Menge Hintergrundsterne und Vordergrundsterne wahrscheinlich. Und im James-Webb-Bild sehe ich auch die Staubwirbel, aber da taucht plötzlich mitten in diesem Gestaube ist ein heller Stern. Ist das ein Vordergrundstern, ein Hintergrundstern? Gehört der dazu oder was ist, spielt der eine Rolle? Dieses helle wirklich Ding, was da in der Mitte steht.
Moment, jetzt muss ich mir auch nochmal das Bild anschauen, was du beschreibst, weil ich weiß nicht, ob du vom gleichen Stück redest. Also das sind ja alles irgendwie riesige Objekte, ne? Moment mal, ich google das mal schnell.
Ich hab's aus
nicht
der,
so schnell wie du. Also.
Ich hab's auf der Wikipedia-Seite, sind genau diese beiden Bilder drauf. Kann auch sein, dass es einfach ein Vordergrundstern ist, der da halt einfach irgendwie, die sind ja zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgenommen worden und dann ist halt einfach ein anderer Stern im Vordergrund. Also der schaut schon ziemlich fett aus. Also es würde mich wundern, wenn der im Hubble-Bild nicht aufgetaucht wäre. Oder es ist irgendwie ein Stern, den man halt dann irgendwie jetzt sieht, den man vorher nicht gesehen hat. Was glaube ich eigentlich nicht.
Mhm. Ah, den meinst du. Na, der ist, glaube ich, im Vordergrund. Ja,
okay.
Die Sterne, die da gerade entstanden sind, sind diese bläulichen,
die
in dieser Bubble noch fast drinnen sind.
Die sehe ich auch, ja.
Ja, schaut mir nicht so aus, als würde der da dazugehören, weil er auch eine andere Farbe hat, ganz leicht, ne? Der ist ein bisschen gelblicher, das heißt, der ist älter. Ich glaube, dass der da nicht dazugehört.
Gut, dann ignorieren wir diesen Stern.
Vergesst den Stern. Gut. Vergesst das, was Florian gesagt hat. Also es geht eigentlich weniger um den Nebel selber, um den Staub, der da drum ist, sondern es geht um diesen bläulichen Sternhaufen, der da drinnen ist, der da eingebettet ist noch. Ja. Man sieht auch noch ein bisschen so diese, schon ein bisschen säulenartige Struktur in den Wolken, die zeigen quasi so ein bisschen nach innen, ne?
Ja.
Siehst du das? Und das sind die, also von den jungen Sternen, die da in der Mitte dieses Nebels zu sehen sind, weggeblasenen Staubwolken, von denen nur die dichteren Bereiche noch übrig bleiben und da entstehen immer noch neue Sterne. Also da so rundherum um diesen Sternhaufen entstehen immer noch Sterne. Aber es geht eigentlich um die Sterne, die schon da sind, beziehungsweise um einen Stern, der sich da ganz genau in der Mitte befindet.
Ich glaube, ich weiß. Aber
von diesem Bild. man sieht den auf dem James-Webb-Bild auch eigentlich ganz gut. Also fast. Man sieht den tatsächlich in genaueren Aufnahmen, vielleicht ist jetzt nicht da in dem Wikipedia-Bild, aber da sieht man den als Einzelstern, als einzelnen Punkt. Also das ist quasi der, der in der Mitte von diesem Sternhaufen ist, von dieser Sternansammlung, die dann noch so in diesen Nebel eingebettet ist, ja? Mhm. Den meine ich. Also nicht den daneben, der so hell ausschaut, nein, weg mit dem, sondern ziemlich genau in der Mitte von dieser riesigen Sternansammlung. Und diese Sternansammlung, wenn ich sage riesige Sternansammlung, das ist eine der größten Sternentstehungsregionen, die es überhaupt in unserer Umgebung gibt. Das Ding ist ja nicht einmal in der Milchstraße drinnen. Dieser Sternhaufen, dieser 30 Doradus heißt der, Tarantelnebel ist das ganze Ding rundherum, der ist in der großen Magellanschen Wolke, Also in der kleinen Nachbargalaxie von der großen Milchstraße, der ist 160.000 Lichtjahre von uns entfernt. Dieses Ding, was wir da sehen, ja, 160.000 Lichtjahre, super weit weg. Und einer der größten Sternhaufen, einer der dichtesten Sternhaufen, der hat die ungefähr, muss ich euch vorstellen, 100.000-fache Sterndichte als in Sonnenumgebung.
Ja, das ist wie...
Also da ist in der Sonne, da ist nichts rundherum quasi im Vergleich. 100.000 Mal die Dichte, also die Sterne stehen wirklich nah aneinander dran.
Weiß man den durchschnittlichen Abstand zwischen den Sternen in so, weiß nicht, in Lichtjahren?
Ui, Lichtjahre, das sind wahrscheinlich weniger als Lichtjahre.
Ja, okay, also wirklich eng beieinander.
Ja, also man muss das natürlich, klar, ich meine, in der Sonnenumgebung ist viel Platz. Das ist klar, dass da noch viele, viele andere Sterne hineinpassen, ohne dass die Sterne wirklich sich jetzt nahe kommen. Aber müsste man sich ausrechnen, das ist eure Hausaufgabe, wie nah da der durchschnittliche Abstand ist. Aber es ist sicher weniger, es sind sicher weniger als Lichtjahre. Und dieser Haufen, der ist voll mit Riesensternen, riesigen, also im Sinne von schweren Sternen, Sternen, die vielfache Masse der Sonne haben. Ja. Und dort, genau in der Mitte von diesem gigantischen, mega fetten Sternhaufen, sitzt der fetteste, schwerste Stern, den wir kennen. Das ist tatsächlich der größte, also nicht der größte im Sinn von Durchmesser, sondern der größte im Sinn von Masse. Der Stern aus dem meisten Zeug, der schwerste Stern, den wir überhaupt beobachtet haben. Also nicht jetzt von allen, ne? Wir kennen ja nur einen kleinen Teil der Sterne, die es da so gibt da draußen bis jetzt. Aber von denen, die wir kennen, ist das der größte. Und der heißt R136A1.
Schöner Name, den braucht man umbenennen.
Der hätte auch einen besseren Namen verdient, ja. Aber der ist genau der größte, schwerste. Das ist überhaupt, ich meine, diese Art von Sternen, die haben mit der Sonne nicht mehr so viel gemeinsam. Also so groß sind die eigentlich gar nicht. Ich meine schon, also es gibt natürlich größere Sterne, diese roten Riesen, die sich aufblähen, die sind größer, aber der ist ungefähr 30 Mal so groß wie die Sonne.
Ja, das ist ja
nicht ordentlich. Also schon gut, aber ist jetzt nicht so ein super Riese. Also der wird noch in die Umlaufbahn des Merkurs hineinpassen, ne?
Ja, aber ist trotzdem groß.
Ist trotzdem groß. super heiß, hat an der Oberfläche ungefähr 40.000 Grad.
Ja.
Im Gegensatz zu 5,5, fast 6.000 Grad von der Sonne. Und ist 10 Millionen Mal so hell wie die Sonne.
Welche scheinbare Helligkeit hat er also von uns aus gesehen?
Also von uns aus gesehen ist der natürlich, ich meine, das ist in den Magellanischen
Wolken. Ja, aber ich dachte, genau. 10 Millionen, dann kann es ja trotzdem irgendwie, vielleicht sieht man trotzdem was, aber ich weiß gerade nicht, ich schaue gerade, ob ich irgendwie die scheinbare Helligkeit finde von dem Teil.
Es ist auf jeden Fall so, dass dass dieser Stern im Vergleich jetzt so viel, in etwa, so viel mal heller als die Sonne ist, wie die Sonne heller ist als der Mond.
Okay, ja. Das ist hell.
Na, das ist schon ein bisschen was, ja. Also gut, dass der so weit von uns entfernt ist. Jesus,
12. Größenklasse, jetzt habe ich es gefunden.
Boah, echt?
Ja.
Das ist ziemlich arg für einen Stern, der so weit weg ist. Also nicht sichtbar mit freiem Auge. Also als Einzelstern, klar. Aber Ja, ne? Megading. Riesen, riesen fettes Ding. Und diese Art von Sternen, das ist wirklich ein ganz anderes Ding auch jetzt von ihrer, der Art und Weise, wie sie leben und wie sie sind als Sterne, quasi normale Sterne wie die Sonne. Ja. Sagt dir Wolf-Rayet-Sterne was?
Jawohl.
Sehr gut. Das war das, ich kann mich erinnern, das erste Mal, dass ich den Namen Wolf-Rayet-Sterne gehört habe, im Studium beim Anfängerpraktikum, beim Astronomie-Anfängerpraktikum. Da mussten wir Sternspektren identifizieren, in die verschiedenen Kategorien einteilen. Und da war so ein Wolf-Rayet-Spektrum dabei. Schaut ganz anders aus als die Spektren der anderen. Und wir so, was ist das? Und dann war irgendwie, ich weiß nicht mehr, wer genau es war, aber die Person, die da dieses Praktikumsbeispiel betreut hat, gleich so, vergesst die. Das sind ganz komische Sterne, die über die reden wir jetzt nicht, wenn wir alle so, oh.
Diese Sterne sprechen wir nicht.
Genau, das sind die Monster-Zombie-Sterne. Naja, nein, sind noch nicht ganz Zombies.
Und haben auch übrigens nichts mit dem Wolf, also mit dem Tier Wolf nichts zu tun, sind benannt nach zwei französischen Astronomen, Charles Wolf und Georges Rayet. Also die haben nichts mit Tieren zu tun.
Ja. Also sind auch nach Menschen benannt, aber eben nicht die Einzelsterne. Ne?
Ja, die Klasse, ja.
Die Klasse von Sternen. Ne? Und in Wirklichkeit sind das eben diese supermassereichen Sterne gehören zu dieser Klasse. Und was da passiert, ist, dass eigentlich der Kern eines Sterns ist. Ne? Diese Sterne, die verlieren so viel Material im Laufe ihres Lebens. Die blasen ihre ganze äußere Hülle hinaus in den Weltraum.
Ja, weil die so heiß sind und so viel Strahlung rausgeht.
Sind, genau. Und weil das alles durch die Hitze ja auch die Bewegung des Sternmaterials eine ganz andere ist. Ja, das ist alles super turbulent und dieser Stern entledigt sich ja quasi schon seiner Kleidung plus seiner äußeren Fleischschichte quasi. Ui, das ist ein bisschen zu arger Vergleich. Aber ja, es ist der Kern des Sterns und da ist quasi da nur mal ganz wenig Wasserstoff da, ja, also schon noch Wasserstoff, auch alle Sterne auch im Kern enthalten noch Wasserstoff, aber das ist das Besondere an diesen Sternen und warum die auch irgendwie so seltsam ausschauen in ihrem Spektrum, dass da nicht wie in einem normalen Stern eben hauptsächlich Wasserstoff da ist und ein bisschen was von den anderen Sachen, sondern das sind die schweren Elemente, die in dem Kern von dem Stern entstanden sind, sind da quasi schon direkt zu sehen, weil die äußere Wasserstoffhülle, die einen Stern normalerweise umgibt oder bedeckt oder die den äußeren Bereich des Sterns ausmacht, die ist schon hinausgeblasen in den Weltraum. Ja.
Und trotzdem, dass nur der Kern ist, sind sie so groß.
Genau, und obwohl es nur der Kern ist, haben sie so viel Masse. Das heißt, die hätten eigentlich noch mehr Masse gehabt am Anfang, wie sie entstanden sind. Also wenn wir die sehen, diese supermassereichen Sterne, dann sehen wir Sterne, die schon einen bedeutenden Teil, ungefähr so ein Viertel, ja, ihrer Masse haben die schon verloren, haben die schon hinaus in den Weltraum geschleudert. Das heißt, die waren noch fetter am Anfang. Und das ist ein großes Problem für die Theorie der Sternentstehung, weil eigentlich dürfte es solche Sterne gar nicht geben.
Naja, eigentlich gibt's ja schon, wenn es das gibt, aber wir wissen halt nicht, wir haben es bis jetzt falsch verstanden, wie Sterne funktionieren.
So in die Richtung. Also es darf sie natürlich geben, wenn wir sie sehen, ja. Aber wir wissen nicht genau, wie die überhaupt entstehen können. Weil es dürften so riesige Sterne eigentlich gar nicht entstehen. Die könnten eigentlich gar nicht wirklich durch den Kollaps eines Stück Gaswolke, ja, könnten die eigentlich gar nicht, die würden sich quasi selber vorher schon durch ihre eigene Strahlung da irgendwie nicht auseinanderreißen, das war jetzt ein schlechter Satz. Es würde der Stern vorher schon, weil er schon anfängt zu strahlen und anfängt Stern zu sein im Laufe dieses in sich Zusammenfallens, ja, wenn ein Stern entsteht, da müsste schon durch seine eigene Strahlung das Material weggeblasen haben um sich herum, das nachher noch da drauf fallen könnte. Also es könnte sich gar nicht so ein großer Stern entwickeln. Ne?
Dieser Stern kann quasi kein Gleichgewicht kriegen, weil du brauchst für einen Stern immer ein Gleichgewicht zwischen der Gravitationskraft, die die Masse auf sich selbst ausübt, die den Stern quasi zum Zusammenfallen bringen möchte, und dem Strahlungsdruck, der durch die Strahlung im Inneren steht und den Stern quasi nach außen ausdehnt. Und in dem Fall ist er einfach so viel Masse und so viel Strahlung und so heiß, dass es da kein Gleichgewicht geben kann mit der Gravitation. Der wird sich einfach quasi nach außen zerlegen.
Genau, ja. Ja, das ist natürlich ein Problem, ja. Warum gibt es so riesenfette Sterne, die es eigentlich so nach unserem Verständnis der Sternentstehung gar nicht geben dürfte? Und da kommt jetzt eine neue Studie ins Spiel, eine neue Beobachtungen von R136A1, die gemacht wurden mit dem Gemini South Telescope, eins der großen, großen Teleskope, die wir auf der Erde haben. Also es geht nicht immer nur um James Webb, du siehst, auch die erdgebundenen Teleskope finden noch coole Sachen heraus, natürlich, ja. In dieser neuen Studie sind Leute draufgekommen, dieser Stern ist gar nicht so schwer, wie wir bis jetzt gedacht haben. Der hat wahrscheinlich gar nicht so viel Masse, wie wir geglaubt haben.
Sowas.
Das ist natürlich sehr praktisch. Ja. Und das Erstaunlichste.
Wie viel haben wir denn geglaubt? Was war nochmal die Zahl, die wir geglaubt haben?
Okay, wir haben also, der hat ja eine lange Geschichte schon hinter sich, dieser Stern. Und man hat früher geglaubt, dass dieser Stern mindestens, wenn nicht sogar mehr, als 300 Mal die Masse der Sonne haben muss. Mhm. Man hat diesen Sternhaufen, weil es einer der größten, hellsten Sternhaufen ist, die es am Himmel zu sehen gibt, natürlich dann irgendwie sehr schnell auch mal beobachtet und untersucht und rausgefunden, wow, da sind sehr, sehr, sehr große Sterne drinnen, sehr massereiche Sterne. Nur war damals noch, das war dann irgendwie in den 80ern oder so, ja, war das Problem, dass man die Auflösung noch nicht hatte. Und man hat irgendwie geglaubt, das sind halt Einzelsterne mit vielen Hunderten, vielleicht sogar tausendmal der Masse der Sonne, die aber dann im Laufe der Zeit, wie unsere Teleskope besser geworden sind und da die Einzelsterne besser auflösen konnten, sich eben in mehrere Sterne zerlegt haben, also vom beobachtungstechnisch. Ja. Also man ist dann draufgekommen, ach, das ist gar nicht ein Stern, und dann ein paar daneben waren auch noch so Kandidaten für ein paar hundert bis zu tausend Sonnenmassen. Das sind alles nicht einzelne Sterne, sondern das sind einfach Sterne, die zu eng beisammen sind, weil dieser Haufen so dicht ist, die wir damals mit den Teleskopen eben in den 80ern noch nicht auflösen konnten, und das erst seit den Anfang der 2000er eben Very Large Telescope und so weiter, ja, kann man diese Sterne auch tatsächlich auflösen. Ne? Und dann ist man drauf gekommen, das sind halt dann mehrere eigentlich, die schon auch, also alle sehr massereich sind, aber eben nicht jetzt mehrere, viele hundert bis zu tausend Sonnenmassen, sondern eben nur so 200 bis 300. Ja? Mhm. Und dann war es halt natürlich auch ein Riesenfehler, der da dabei ist. Ja? Also was war der aktuelle Wert war, Moment, davor 265 Sonnenmassen, okay, plus minus 80 ungefähr. Also,
ja gut, das ist viel Spielraum.
Ja, genau. Also irgendwo zwischen 200 und 320 oder so irgendwie, ja? Mal die Masse der Sonne. Jetzt mit diesen neuen Beobachtungen ist man draufgekommen, hat vermutlich eben nur mehr knapp unter 200 Sonnenmassen. 195 mal die Masse der Sonne ist die aktuelle Zahl.
192?
195.
Ja. 195?
195, genau. Hm. Obwohl das Erstaunlichste an diesem Paper, fand ich, war, wie schnell das publiziert ist. Irgendwie abgeschickt, received, Juni, 13. Juni, überarbeitet, 13. Juli, akzeptiert, 21. Juli. Das ist mir noch nie passiert, irgendwas so schnell, in sechs Wochen von abgeschickt bis akzeptiert. Naja, nein,
ja, das ist kann fix. Schon passieren. Ja.
Aber sehr schnell, auf jeden Fall war anscheinend, ne, sehr schnell gegangen, war eine gute Arbeit und war auch sehr wichtig und wurde schnell publiziert. Die Beobachtungen sind gemacht worden mit einem coolen Instrument, das auch einen coolen Namen hat. Zorro.
Zorro, wer hat sich das ausgedacht?
Und nein, stopp, bevor ihr anfangt, da euch ein Akronym auszudenken, es ist kein Akronym, sondern Zorro. Es ist Spanisch für Fuchs.
Aha.
Weil okay. Das Ding so schnelle Beobachtungen machen kann, okay? Zorro ist ein Speckle-Imager. Das ist eine ganz besondere Technik, in der man nicht wie normalerweise in der Astronomie, wenn man versucht, weit entfernte Dinge zu beobachten, lange Aufnahmen macht, sondern man macht super kurze, ganz schnelle, wiederholte Aufnahmen. Also ganz viele Beobachtungen mit ganz kurzer Belichtungszeit. Und dadurch schafft man es, auch die Bewegungen in der Atmosphäre quasi auszugleichen.
Ach so, ja, weil du so halt schnell so bist. Schnell bist, ja.
Genau. Und dann hast du natürlich eine super hohe Auflösung und kannst diese Sterne quasi voneinander, besser voneinander trennen, kannst sie viel genauer beobachten, kannst viel genauer das Licht, das nur von diesem einen Stern kommt, quasi eingrenzen, kannst die Masse viel genauer bestimmen und alle anderen Parameter auch. Ja. Also es gibt einfach durch dieses schnelle Beobachten da eine viel höhere Genauigkeit, durch das Ausschalten quasi der Atmosphäre eine viel genauere Bestimmungsmöglichkeit von all diesen Parametern von dem Stern, ja. Das geht natürlich nur bei super hellen, konzentrierten Objekten, ja. Klar. Also mit ganz kurzer Belichtungszeit kann ich mir da jetzt keine ausgedehnten Objekte anschauen, sondern das geht nur bei ganz hellen Punkten, also hellen, fetten, großen Sternen. Genau in dem Fall. Ideal, ja. Also das ist, in dem Fall ist diese Beobachtungstechnik genau die man will, ja. Zorro. Es gibt auch ein gleiches Instrument, das ist ja Gemini South, Gemini North. Das ist ja quasi ein Gemini, Zwillingsteleskop plus Instrumente. Da gibt es eins in Hawaii und eins eben in Chile. Und das gleiche Instrument in Hawaii heißt Alupeke, wenn das jetzt richtig ausgesprochen ist. Das ist Fuchs auf Hawaiianisch.
Ach, die Füchse.
Schön, oder? Finde ich irgendwie nett. Ja. Und mit dem Instrument, mit dieser Speckle-Imaging-Methode ist es ihnen eben gelungen, da diese genaueren Beobachtungen zu machen und die Masse nach unten zu korrigieren.
Cool.
Und sie haben auch die Begleiter, da machen die mehrere Sterne vermessen, also den nicht nur A1, sondern A2 und A3 und so weiter, die alle ja so in der Größenordnung sind. Ja, die haben alle so um die 100 bis 150 Sonnenmassen. Ja, also das sind jede Menge fette Sterne. Und das ist aber dann in der Größenordnung, wo es gerade noch geht, dass sich diese Sterne auch wirklich in der Art und Weise gebildet haben, wie wir glauben. Das geht bis circa 150 Sonnenmassen, kannst du einen Einzelstern aus einer Wolke quasi raus, durch Kollaps, ja, durchs Zusammenfallen der Wolke rauskriegen. Ja. Bei A1, ja, ist es immer noch ein bisschen, der ist immer noch ein bisschen an der zu hohen oberen Grenze. Ja. Also es könnte auch noch sein, dass dieser Stern wirklich ein Doppelstern ist und einen Begleiter hat, einen kleineren Begleiter. Aber sie haben da auch irgendwie eine obere Grenze angeben können. Wenn dieser Stern ein Doppelstern ist, dann muss der zweite Stern sehr klein sein, also unter Anführungszeichen sehr klein im Vergleich, nämlich 20 Sonnenmassen.
Ja gut, also, das geht, das ist normal.
Das geht, ja. Aber das ist immer noch, ja, das ist Peter Geuze, ja, 20 Sonnenmassen, das ist immer noch ein super fetter Stern, aber das wäre der mini-kleine Begleiter im Vergleich zu dem dann 180 Sonnenmassen schweren Hauptstern. Also auch wenn der einen Begleiter hat, ist er immer noch eigentlich zu schwer, zu groß, um wahr zu sein. Naja, die Art und Weise, wie diese Sterne entstehen, ist halt dann einfach durch Zusammenstöße, ne?
Durch diese Verschmelzen, also was passiert, oder was?
Genau, ja. Was dann wahrscheinlich passiert, und das ist eben das Ding, diese riesen fetten Sterne, die sind ja eigentlich fast nur in Sternhaufen zu finden, ne? In dichten Sternhaufen. Die sind natürlich auch alle sehr jung, das heißt, die bilden sich, Sterne bilden sich in Haufen, und die sind sehr jung und die leben nicht so lang, weil sie so riesig sind, dass sie eben auch immer noch in dem Haufen drinnen sind, in dem sie sich gebildet haben. Ja, ein älterer Stern oder ein Stern, der älter wird, hat Zeit, sich da von seinen Geschwistern zu emanzipieren quasi und in sich in seine eigene Richtung zu bewegen. Darum findet man ältere Sterne, wie die Sonne, dann schon eher auch allein. Ja, und diese Riesensterne, die sind aber immer in den Haufen und eben immer bis jetzt in sehr, sehr dichten Haufen gefunden worden. Ja. Und das legt natürlich nahe, dass die Sterne da tatsächlich zusammenstoßen.
Ja, auf jeden Fall ist es eine spannende Geschichte, aber ich bin trotzdem verärgert, weil nämlich dieser Stern einer der Sterne ist aus meinem Buch Eine Geschichte des Universums in 100 Sternen.
Und ach, tatsächlich?
Das Kapitel stimmt dann jetzt nicht mehr, weil da habe ich natürlich geschrieben, dass der 265 mal schwerer als die Sonne ist. Aber ich habe dazu geschrieben, dass es eigentlich nicht sein kann, dass der so groß ist und man noch nicht weiß, warum der so ist, wie es ist.
Ja, genau. Und ein Grund ist, dass er nicht so groß ist.
Ja, ja.
Und der zweite ist eben, dass die Sterne tatsächlich, also na, die entstehen nicht nur durch das in sich selber Zusammenfallen von Wolken, sondern es ist immer alles einfach komplizierter, als man glaubt, oder? Also diese Sterne, die stoßen eben vor allem, wenn sie in sehr dichten Haufen entstehen, die stoßen, während sie sich gerade bilden, natürlich dann auch manchmal einfach zusammen. Das heißt, du hast dann zwei so ganz junge, vielleicht noch Protosterne, also Sterne, die gerade noch dabei sind, sich in Richtung Gleichgewicht zu begeben, dass die dann einfach auch noch miteinander zusammenstoßen, miteinander verschmelzen und dann eben so einen Riesenstern bilden. Und das hat man auch tatsächlich in Simulationen schon nachgewiesen. Also nachgewiesen. Das geht. Man kann Simulationen machen. Man hat Simulationen gemacht. Eine Gruppe in Bonn war das vor einigen Jahren schon, die solche Simulationen gemacht hat. Und die haben es geschafft, eben diese in ihren Simulationen solche Riesensterne durch Kollisionen zu erzeugen. Ja.
Cool. Aber so oder so werde ich auf jeden Fall für diese Podcast-Folge den Titel klauen, den ich damals dem Kapitel im Buch gegeben habe. Also diese Podcast-Folge wird heißen Das Monster im Tarantelnebel.
Ja, klingt gut. Nein, es ist wirklich ein Monster. Also das ist, und vor allem, also was mit diesen Sternen dann auch passiert, weil die sterben ja dann auch wieder sofort. Also die werden ja nur irgendwie ein paar Millionen Jahre alt.
Hm? Ja.
Und das ist schon cool. Ja? Die explodieren auch in einer Supernova natürlich, oder beziehungsweise eigentlich sogar in einer Hypernova. Mhm. Noch hellere Supernova. Und man könnte glauben, dass da dann irgendwie fette schwarze Löcher dadurch entstehen. Ja? Aber es passiert wahrscheinlich gar nicht. Bei diesen Supernovae, Hypernovae, die da aus diesen Sternen dann werden am Ende ihres Lebens, zerfetzt es den ganzen Stern. Da bleibt nichts davon übrig. Gell? Das sind diese sogenannten Per-Instability-Supernovae. Das ist ganz, das ist fetziges Zeug, was da passiert. Also da werden durch die extremen Bedingungen, ja, in den Kernen von diesen Riesensternen, werden Elektron-Positron-Paare erzeugt.
Ja, so Materie und Antimaterie.
Genau, das sind die Pairs, ja, das sind die Paare, die Teilchenpaare, die da entstehen. Es wird Materie, Antimaterie erzeugt. Und die Erzeugung, die verringert quasi die Strahlung, den Strahlungsdruck, der da nach außen drückt gegen die Schwerkraft. Und dadurch wird der Stern instabil. Also der zerstört sich quasi von selber. Und dann hast du quasi durch diese Paarentstehung nicht mehr so viel Kraft nach außen und die Gravitation übernimmt und wusch, das Ding wird komprimiert dadurch, extrem heiß und alle möglichen Prozesse finden statt, die dann einfach wuff, den ganzen Stern auseinanderreißen und zerfetzen und ja, davon bleibt dann nicht mehr viel übrig. Also es mischt sich da einfach das ganze Material, was da in diesen Sternen drinnen war, durch diese Riesenexplosionen wieder zurück in den interstellaren Raum und es bereit für die nächste Sterngeneration. Das ist quasi wirklich, das ist mal Recycling, wie sich's gehört, ja. Bleibt nichts davon übrig. Ja, genau. Das wollen wir für die Zukunft. Mehr Per-Instability Supernova.
Ja, nicht ganz so, also wir hätten ja Kreislaufwirtschaft, hätten wir gerne ohne die Explosionen dabei.
Ach so, ja, na gut. Wenn es geht. Wenn es geht.
Ja, wunderbar. Coole Geschichte.
Eine fette Sterngeschichte. Ja. Und ja, wenn du dem nichts mehr hinzuzufügen hast, können Nein. wir uns ja dem zuwenden, was unsere Hörerinnenschaft hinzuzufügen hat.
Ja, was wollen sie denn wissen?
Dazu passend will, also mehr oder weniger passend, naja, schon passend, ja, will Matthias zum Beispiel wissen, ob man einen neu entstandenen Stern sofort sehen kann. Das fand ich eine sehr gute Frage. Mhm. Also die Frage ist zum Zeitraum der Geburt eines Sterns, wie lange das quasi dauert, ja, und ob, wenn die Fusion beginnt, also wenn dieser Stern quasi zum Leuchten anfängt und es entzündet, ob man dann einfach quasi von einem Tag oder besser von einer Nacht, sagt er, auf die andere, da einfach einen neuen Stern dann sehen könnte. Oder ob es da um eine größere Zeitspanne geht, Monate, Jahre, Jahrhunderte, dass der Stern quasi langsam heller wird oder dass man ihn plötzlich sieht.
Ja, also jetzt sehen wir mal, österreichisch gesagt, aber sofort geht dabei gar nichts. Ja, also das ist auch im Universum nicht.
Wo glaubst du das mal sagen? Ja, Matthias. Es ist eine größere Zeitspanne, aber es sind nicht Monate oder Jahre oder Jahrhunderte. Es sind ja Millionen. Es dauert alles sehr lang. Und auch die Sternentstehung dauert sehr lang. Also zuerst hast du mal den Kollaps in dieser Gaswolke, das dauert schon ewig. Und irgendwann beginnt dann die Kernfusion im Inneren des Sterns, aber die beginnt ja dann nicht quasi in dem ganzen Stern, überall gleichzeitig. Es ist ja dann nicht einfach so, wusch, das dreht jemand den Lichtschalter auf und das Ding beginnt zu leuchten, sondern du hast dann mal Teile, wo die Fusion schon stattfindet und irgendwie, na, das bereitet sich dann langsam weiter durch den Kern nach außen hin und so.
Ja, vor der Fusion sind ja auch noch ein paar Zwischenschritte. Also zuerst quasi fängt der Stern an, ein bisschen zu leuchten aufgrund von Wärmestrahlung, weil der natürlich einfach kompakter wird. Dann fängt er irgendwann zwischendurch, dann gibt es auch keine Fusion, aber dann führt die Strahlung, glaube ich, dazu, dass die Moleküle sich aufspalten können und auch da wird irgendwie Energie frei und so weiter. Oder dann irgendwas passiert. Ich verschwab's nicht mehr genau im Kopf, aber das sind einige Zwischenschritte, bis man irgendwie so, der so kompakt ist, dass die Kernfusion überhaupt anfangen kann. Also der gibt's jede Menge Prozesse, wo er dann immer weiter, was ich mehr Strahlung abgibt, immer weiter in sich zusammenfällt und irgendwann erst am Ende kommt mal die Phase mit der Fusion und selbst da dauert's dann doch, wie du gerade dabei warst zu erklären.
Ewig. Und dann ist auch das Ding, dass, wo man sagt, wann ist jetzt quasi der Stern fertig? Ja, also das Ding, wie zuerst wird die Energie eben, wie du gerade beschrieben hast, aus dem Kollaps noch irgendwie bezogen. Ja? Also dann wird in Wärme umgesetzt und das halt in Infrarotstrahlung und so weiter. Und irgendwann kommt halt dann die meiste Energie dieses Sterns aus der Fusion. Und dann sagt man, gut, jetzt ist er fertig. Und dann ist er in einem Gleichgewicht. Ja? Also dann drückt die Fusion nach außen und die Gravitation nach innen und dann hast du ein Gleichgewicht. Aber dann siehst du diesen Stern immer noch nicht, weil der Stern ist ja, wie wir in den James Webb-Bildern sehen können, eingebettet in jede Menge Staub und Gas rundherum. Das heißt, es dauert noch ein bisschen, bis dieser junge, gerade frisch entstandene Stern durch seinen Sternwind, also indem er sein eigenes Material da irgendwie nach außen bläst, da auch diesen Staub und Gas, diese Wolkenreste um ihn herum weggedrückt hat, weggeblasen hat. Und das sind nochmal ein paar hunderttausende Jahre oder so. Ja? Also das Ganze, das ist ein sehr langer Prozess, erstmal bis der Stern auch wirklich zum Leuchten anfängt. Das geht nicht so, zack. Und dann natürlich noch, bis man das, was da jetzt schon leuchtet, dann auch tatsächlich sehen kann, dauert es nochmal ewig. Also ewig. Und eine andere Frage, die auch noch ein bisschen damit zu tun hat, nämlich mit dem, was aus diesen Riesensternen passiert. Wenn sie sterben, was damit passiert? Schwarze Löcher gibt's von Zoe oder Zoe. Und zwar hat sie nämlich angefangen, Cosmic Vertigo zu hören, den Podcast, den ich irgendwann mal empfohlen habe. Und es ist irgendwie so, ihr Englisch ist ganz okay und sie versteht, was die sagen, aber sie hat irgendwie eine inhaltliche Frage, was sie nicht verstanden hat, wo es um die Dichte von schwarzen Löchern geht. In der Folge Denser, dichter als dicht, wenn ihr das nachhören wollt bei Cosmic Vertigo. Und zwar wird da gesagt, dass die Dichte von schwarzen Löchern geringer ist als die von Wasser.
Okay.
Und das versteht sie nicht, weil natürlich sie sich gedacht hat, dass schwarze Löcher eine sehr, sehr hohe Dichte haben. Ne? Das hört man immer so komprimiert auf eine extrem hohe Dichte und so weiter. Ich glaube, dass es da darum geht, dass man eben die Dichte in einem schwarzen Loch oder dass das, was in einem schwarzen Loch ist, als alles innerhalb des Ereignishorizonts hernimmt, oder? Wenn man sagt, der Radius eines schwarzen Lochs ist der Radius des Ereignishorizonts, der Schwarzschildradius, dann habe ich dann natürlich quasi um das schwarze Loch herum eine große Menge an Raum, die zu dem schwarzen Loch dazugehört, aber wo wir natürlich nicht wissen, was da drinnen los ist. Das ist nicht mehr normaler Raum. Das ist Raum, der so stark gekrümmt ist, dass das Licht ihn quasi nicht mehr wirklich gescheit durchqueren kann, also zumindest nicht nach außen, ne? Ich glaube, dass das irgendwie einfach das Konzept von Dichte in einem schwarzen Loch, weil es ja auf Masse und Volumen beruht, nicht mehr so richtig anwendbar ist. Ja, da gibt's in einem schwarzen Loch ist der Raum nicht mehr normaler Raum und das Zeug, was da drin ist, ist auch nicht mehr normales Zeug. Es ist aber nur ein Vergleich, ne? Wenn man sich dann vorstellt, okay, ein schwarzes Loch ist ja auch vielleicht gar nicht so kompakt, sondern hat eben diesen Radius des Ereignishorizonts da rundherum und dann kommt man eben auf diese Dichte. Ja,
also ich müsste jetzt die Folge anhören, um zu wissen, in welchem Kontext es genau gesagt worden ist, aber was du sagst, klingt auf jeden Fall nicht unplausibel.
Klingt plausibel, oder? Ja, danke.
Es klingt nicht unplausibel, ja. Es ist
wieder was anderes. Und dann gibt es noch eine Frage zu schwarzen Löchern, die Christoph sich stellt, nämlich möchte wissen, welche Elemente in einem schwarzen Loch landen können und welche nicht. Also er stellt sich das so vor, dass eben schwarze Löcher entstehen, wenn große Sterne am Ende ihres Lebens kollabieren, genau. Und diese Sterne haben ja quasi die leichten Elemente schon fusioniert. Das heißt, eigentlich sollte in den schwarzen Löchern drinnen dann nur die schweren Elemente sein und kein Wasserstoff. Und er möchte wissen, ob dann quasi später noch Wasserstoff hineinkommen kann oder ob eben durch die Bedingungen, wenn der Wasserstoff da hineinfällt in das schwarze Loch, ob der dann nicht auch gleich quasi fusioniert, weil da irgendwie der Druck und so hoch ist und so weiter.
Ich würde sagen, das ist alles wurscht, weil es dann eh alles ein ist. Da haben wir schon Neutronensterne, da ist das ganze Zeug schon, die ganze Materie schon so degeneriert, dass du nur noch Neutronen hast, dass du nur noch quasi Teilchen hast, also Atomkernbausteine und keine einzelnen Atome mehr, weil die aufgrund der Bedingungen gar nicht mehr zusammenhalten können und im schwarzen Loch wird es noch ärger sein. Also da wird es überhaupt nichts mehr geben, außer Teilchen.
Oder eben nicht einmal mehr die, also Teilchen. Es ist einfach in einem schwarzen Loch drin. Wasserstoff, nicht mehr Wasserstoff. Und andere Elemente eben auch nicht mehr andere Elemente. Also es ist alles so zusammengematscht, dass das irgendwie von verschiedenen Elementen zu sprechen eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr ergibt. Ja? Es ist natürlich auch so, dass die schweren Sterne, die zu schwarzen Löchern werden, auch nicht all ihren Wasserstoff verbrauchen. Die haben nicht jedes letzte Atom Wasserstoff da irgendwie zusammenfusioniert zu Helium. Es ist immer in einem Stern noch sehr viel Wasserstoff da. Ja? Wenn ein Stern quasi, wenn man sagt, die Kernfusion in einem Stern versiegt, dann meint man, sie wird quasi weniger effizient. Ja? Das funktioniert nicht mehr so schnell und so gut, dass der Druck, den diese Kernfusion erzeugt, der Schwerkraft entgegenwirken kann. Ja? Und es bleibt aber immer noch jede Menge Wasserstoff übrig. Aber durch den Kollaps wird das alles, ne, so schon in einem weißen Zwerg ist das ja keine normale Materie mehr, ja, das ist ja schon irgendwie degenerierte Materie und in einem Neutronenstern dann sowieso und in einem schwarzen Loch noch viel, viel, viel mehr, ja. Und was genau mit dieser Materie in dem schwarzen Loch da passiert?
Wissen wir nicht.
Das wissen wir nicht. Also hört auf, es zu fragen. nein, fragt ruhig. Gut, und dann gibt's noch Fragen für dich, nämlich geht's an die ich mir auch gedacht habe, nehmen wir noch dazu, weil wir doch wieder noch mal ein bisschen über Dimorphos und Asteroiden, die auf die Erde zufliegen, geredet haben, ganz am Anfang. Nämlich möchte Günther fragen, oder fragt Günther eine Frage zur Himmelsmechanik.
Okay.
Für dich. Und es geht natürlich um Dimorphos, es geht um DART und er versteht nicht ganz, wie das funktioniert hat, dass DART Dimorphos ja abgebremst hat und das Ding aber dann trotzdem sich jetzt mit höherer Geschwindigkeit bewegt und er findet das total kontraintuitiv. Das kann ich gut verstehen. Ja, es wird etwas abgebremst und das führt dazu, dass sich nachher schneller bewegt und er möchte einfach gern, dass du ihm das nochmal erklärst.
Naja, es ist kontraintuitiv. Himmelsmechanik in der Hinsicht ist kontraintuitiv. Und wenn man jetzt mal von den Asteroiden weggeht und sich vorstellt, das, was in den Science-Fiction-Filmen passiert, wo die Leute mit den Raumschiffen durch die Gegend fliegen, in echt im Raumschiff durch die Gegend fliegen, ist viel, viel schwieriger, weil man da genau diese kontraintuitiven Dinge berücksichtigen muss. Also tatsächlich ist es ja so, wenn ein Objekt näher an einem anderen Objekt dran ist, ist die gravitative Anziehungskraft zwischen den beiden größer. Ja, das heißt, wenn Didymos näher an, wenn der Kleine näher an den größeren rankommt, dann spürt er mehr Gravitationskraft und diese stärkere Gravitationskraft führt dazu, dass er sich schneller rundherum bewegt. Wie kriege ich den jetzt aber dorthin? Also ich kann ihn hinschieben, ich kann ihn abbremsen. Wenn ich ihn abbremse, dann wird er zwar kurzfristig abgebremst, kommt dadurch kurzfristig näher an das Ding ran, aber dann durch diese Beschleunigung, die er spürt, die stärkere, bewegt er sich halt dann schneller rundherum. Das ist, wie gesagt, kontraintuitiv. Man kann sich so ein bisschen vorstellen mit diesen Dingern, falls Günther die kennt, die in den Museen, Zoos oft rumstehen, wo man so Geld reinschmeißen kann und dann kreist das Geld da so rundherum, ja, und die Geldmünze, bis sie dann irgendwann unten in so einen Trichter reinfällt. Habt ihr sicher alle schon mal gesehen. Das macht man halt, ja, da kann man so ein bisschen so Gravitationspotenzial veranschaulichen. Und da ist es auch so. Also, wenn der noch außen, weit außen kreist, wenn die Münze weit außen kreist, bewegt er sich langsam und wird umso schneller, je näher sie unten ans Ende des Trichters kommt. Und da kann ich mir auch jetzt denken, okay, wenn ich das oben reinschmeiße, dann macht die halt so eine ganz normale Bahn rundherum. Und wenn es keine Reibung geben würde, dann wird die auch nicht weiter nach unten sinken, sondern mit konstanter Geschwindigkeit da rumkreisen. Und diese konstante Geschwindigkeit, die wäre halt umso größer, je näher sie an dem Loch dran ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, ich schnipse die Münze ein bisschen an, bremse sie ein bisschen ab, dadurch verliert sie an aktueller Geschwindigkeit, ja, und hat dann eben nicht mehr die Geschwindigkeit, um die Umlaufbewegung aufrechtzuerhalten und rutscht dann quasi direkt runter Richtung Loch, ja, und kriegt dann vielleicht beim Runterrutschen wieder, nimmt sie dann ein bisschen Fahrt auf und kann sich dann wieder so ein bisschen rundherum bewegen, aber jetzt schneller, weil sie eben schneller sein muss, weil sie näher dran ist. Es ist ohne Mathematik schwer intuitiv zu erklären, was da abgeht, aber wenn Günther jetzt ein besseres Gefühl hat, soll er Bescheid sagen, und wenn er immer noch nicht weiß, worum es geht, dann kann er gerne nochmal schreiben, dann probiere ich es nochmal mit mehr Vorbereitungszeit, das genauer genau zu machen.
Aber das Beispiel finde ich super, ich habe auch gerade reingedacht an diese Trichter. Eigentlich ist es ja genau das, was passiert, weil das, was dieser Münze passiert, ist, dass die Reibung sie abbremst.
Ja.
Also es ist eigentlich genau das Gleiche.
Das ist recht,
und durch das Bremsen, durch die Reibung, wird die Münze schneller, weil sie sich irgendwie näher ran bewegt. Ja? Also es ist eigentlich passiert da genau das Gleiche.
Du hast recht, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, das merke ich mir.
Mhm. Und dann gibt es noch eine Frage, die auch ein bisschen was mit Dimorphos und Didymos zu tun hat. Fand ich eine lustige Frage. Sören wollte wissen, was denn passiert, wenn nur einer von den beiden jetzt, sagen wir mal, auf der Erde einschlagen würde. Also wenn der Asteroid auf der Erde einschlägt und der Asteroidenmond aber nicht. Was würde denn mit dem Asteroidenmond passieren?
Das ist eine sehr, sehr hypothetische Frage, weil das passiert eigentlich nicht. Also du hast halt einen Doppelasteroid, eben nehmen wir Dimorphos und Didymos, nehmen wir die zwei.
Ich finde, er hätte Didymoon irgendwie beibehalten sollen als Name, das wäre klarer gewesen, oder?
Ja, also, aber die beiden sind ja nicht weit auseinander. Was sind die auseinander? Kilometer oder so höchstens, oder? Ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber größenordnungsmäßig ungefähr. Und die bewegen sich aus Sicht der Erde als eins. Ja, also aus Sicht der Erde, die Gravitationskraft, ist das einfach ein Drum. So wie das vorhin zählt, das mit den Sternen. Ja, wenn man da nicht genau die Auflösung hat, denkt man halt, da ist ein fetter Stern mit 1000 Sonnenmassen. Erst wenn man genauer hinschaut, sieht man halt mehr. Und so, wir würden quasi aus Sicht der großen, großen Erde, ist es wurscht, ob diese Masse, die da jetzt rumfliegt, jetzt aus zwei Brocken besteht oder aus einem Brocken. Ja, also das ist halt, der Abstand zwischen den beiden ist so gering, dass das da keinen großen Einfluss hat. Das heißt, was passieren wird, ist, das krachen beide auf die Erde. Ja, und dann hast du zwei Krater nebeneinander und sowas sehen wir auch. Also wir haben durchaus Krater, die wir sehen, auch auf der Erde, auf dem Mars, wo man wirklich sieht, okay, da muss ein Doppelasteroid runtergekommen sein, weil die halt wirklich so nebeneinander liegen, wie halt bei einem Doppeleinschlag sind und auch gleich alt sind und so. Also wir sehen, dass sowas passiert. Ich wüsste jetzt spontan keinen Weg, wie man auf natürliche Weise den einen vom anderen vor einem Einschlag abtrennen könnte. Da braucht man noch dann irgendwie, vielleicht kommt der Mond vorbei und dann wird irgendwie vom Mond der eine weggezogen und nur der andere schlägt ein. Aber es muss schon sehr, sehr kompliziert sein, das zu machen. Und ja, was dann passiert ist, ja, was wird passieren? Also der fliegt halt vorbei oder wird wieder weggeschleudert, so wie halt dann die Anziehungskraft zu seinem Hauptasteroid fehlt, dann wird er halt von der Gravitationskraft der Erde, wenn er nicht einschlägt, wird er halt weggeschleudert und fliegt irgendwo anders hin. Das ist so, was ich jetzt so sagen würde, aber es ist eigentlich kein realistischer Fall, dass bei einem Doppelasteroid einer nicht einschlägt. Wenn
In den allermeisten Fällen krachen die einfach beide voll in die Erde hinein.
Die sind fix zusammen, ja, in guten wie in schlechten Zeiten.
Das sind eher schlechte Zeiten für ein Asteroidenpaar, wenn es auf die Erde zugrast, ja. Händchen haltend. Oh, gut, bevor wir da jetzt noch zu sentimental werden, kommen wir zum nächsten Programmpunkt.
Ja.
Was gibt's denn Neues von der Sternwarte?
Ja, in Neues von der Sternwarte gibt's heute mal ja Neues davon, wie man von der Sternwarte vielleicht wegkommt, beziehungsweise
wir haben's geschafft.
Nein, also ich habe mit Eva darüber gesprochen. Ja, man studiert ja nicht unbedingt aus reinem Spaß an der Freude, beziehungsweise macht man das auch, aber meistens möchte man ja später einen Job haben und für solche Jobs muss man sich bewerben und Bewerbungen sind durchaus auch ein Thema, das ja im Studium relevant ist, weil vielleicht muss man auch sich neben dem Studium Geld verdienen, muss man sich auch bewerben und Evi hat sich beworben und darüber habe ich mit ihr ein bisschen gesprochen. Wir sind bei Neues von der Sternwarte mit Evi. Hallo Evi.
Hallo Florian.
Und heute reden wir ein bisschen was über Neues von der Sternwarte, aber eigentlich reden wir darüber, wie man von der Sternwarte wegkommt. Weil wenn man ein Studium macht, dann macht man das ja, damit man später auch einen Job hat, der auf dem Studium basiert oder nicht, je nachdem. Aber manchmal muss man sich auch während des Studiums um einen Job kümmern. So oder so gehört die Suche nach Jobs zum Studium dazu. Und wenn man einen Job haben will, muss man sich meistens bewerben. Man kriegt den ganz, ganz selten einfach so angeboten. Und über Bewerbungen sprechen wir heute, weil du hast dich beworben.
Ja, richtig. Ich habe ein paar Bewerbungen laufen. Und zwar ist es ja so, dass ich habe meinen Master jetzt im Juli, im Juni fertig gemacht und eben im Bereich Wissenschaftskommunikation. Und mein aktueller Arbeitsvertrag läuft ja auch mit Ende des Jahres aus. Und ja, deswegen habe ich mich jetzt ein bisschen auf die Suche gemacht, was für Jobs es denn im Wissenschaftskommunikationsbereich gibt. Die sind ja nicht so weit gestreut.
Und was hast du gefunden?
Ich habe tatsächlich zwei sehr interessante Stellen gefunden, wobei, ja, also die eine ist in Deutschland und die andere in Österreich. Das sieht man eben schon, wie weit die gestreut sind, die Stellen. Also die eine ist aber sehr interessant, die ist in München. Am Max Planck, also bei der Max Planck Gesellschaft ist es ja dann, das ist ja dann nicht das Institut, sondern die Gesellschaft. Und ja, und da wäre der Job eben als Wissenschaftsredakteurin, im Bereich Astronomie sogar, also das würde mir natürlich extrem gut gefallen, aber auch mit Physik und Chemie dabei. Und ja, da wäre ich so die Schnittstelle zwischen den Instituten und ja, und den diversen Kommunikationsmaßnahmen nach außen hin dann.
Ja, naja, dass Jobs nicht unbedingt vor der Haustür sind, ist in der Wissenschaft ja eigentlich Standard. Also da ist es ganz, ganz selten, dass man an dem Institut, wo man studiert hat, auch später einen Job bekommt. Das kommt eigentlich ganz, ganz selten vor. Und in der Wissenschaftskommunikation ist es offensichtlich genauso. Wo ist der zweite Job, wo du dich beworben hast?
Der zweite Job ist in der Nähe von Wien, in Klosterneuburg, und zwar beim ISTA oder IST Austria, also das Institute of Science and Technology.
Und was machst du dort?
Da wäre ich auch in der PR-Abteilung, beziehungsweise in der Kommunikationsabteilung und eben auch wieder im Schnittstelle zwischen den Internen, also da eben auch mit den Experten und Forscherinnen zusammenarbeiten und da dann aber eben auch nach außen eben das Netzwerk aufbauen mit den Journalisten und Journalistinnen, ja, Events ausgestalten, alles was eben mit, ja, mit externer Wissenschaftskommunikation zu tun hat.
Ja, sehr schön. Also, da kannst du vielleicht ein paar Dinge erzählen, von denen ich nichts weiß, weil ich habe ja in meinem Leben tatsächlich, ja, vermutlich das Glück gehabt, mich nie irgendwo im
klassischen Sinn bewerben zu müssen. Das habe ich wirklich nie getan.
Da hast du nichts verpasst.
Also ich habe halt an der Sternwarte in Wien gearbeitet, in der Sternwarte in Jena, an der Sternwarte in Heidelberg, aber die Uni-Jobs, die funktionieren.
Ja, aber da hast du dich ja auch beworben, oder?
Ja, nicht so wirklich. Sie haben mich zum Beispiel für Jena, da hat irgendwie der Typ, der nachher mein Chef in Jena wurde, eine neue Professur dort bekommen und sich eine Arbeitsgruppe aufgebaut und hat irgendwie jemanden gesucht, der Ahnung von Himmelsmechanik hat und hat meinen Chef aus Wien gekannt und hat gesagt irgendwie hier, ja, ob ich mal vorbeikommen will. Und dann bin ich halt nach Jena gefahren, habe dort einen Vortrag gehalten, habe mit den Leuten dort geredet und das war es im Wesentlichen. Dann habe ich den Job gehabt. Aber das war jetzt nicht so, dass in Heidelberg war es ähnlich. Da bin ich auch hingefahren, habe mit den Leuten dort geredet, aber es war jetzt nie so, dass ich hier jetzt so ein formales Bewerbungsschreiben mit Motivation schreiben und was man da so alles macht, keine Ahnung, kenne mir ja nicht aus, weil ich es nie gemacht habe. Und ja, danach nach Heidelberg habe ich mich selbstständig gemacht und da muss man sich dann nicht mehr bewerben.
Ja, na, sehr froh. Ich finde diese ganzen Bewerbungsgespräche und diese Bewerbungen, das hat ja so ein bisschen was von Dating ja auch. Also jeder putzt sich hier raus und präsentiert sich ja von seiner besten Seite natürlich. Aber ich denke mir eben auch, es muss für beide Seiten passen. Also als Bewerber verliert man oft so ein bisschen die Sicht, das muss ja für mich auch passen. Also es ist ja nicht nur, dass ich mich ja bewerbe, sondern eigentlich bewirbt sich ja dann auch ein bisschen der Job für mich. Und das vergisst man dann oft ein bisschen, dass man das Gegenüber dann auch einmal abcheckt, ob das halt auch für einen passt eigentlich.
Ja, und wie waren jetzt die Dates mit Max Planck und dem IST?
Ja, also ich hatte schon Dates. Also ja, ich wurde schon eingeladen zu Bewerbungsgesprächen, was mich im Falle der Max-Planck-Gesellschaft sogar überrascht hat. Ich weiß, jetzt wirst du gleich wieder böse. Aber ich möchte da eben vorausschicken, dass ich die Bewerbung losgeschickt habe, jetzt ohne große Chancen mir auszumalen oder mir da große Hoffnungen zu machen, weil sie ja eigentlich in dem, wie heißt das? In der Annonce ist ein altmodisches Wort, wie heißt denn das?
In der Ankündigung, in der Ausschreibung.
Stellenanzeige, gut, danke. In der Stellenanzeige oder eben in der Beschreibung stand eben, dass sie jemanden suchen, der eben einen sehr guten oder guten Master zumindest hat, eben in Astronomie, Physik oder Technik. Und naja, ich habe einen mittelmäßigen Halb-Bachelor. Ja,
du hast mittelmäßig, du hast nicht abgeschlossen, ja, aber mittelmäßig ist er deswegen nicht. Hast du ja, schon noch gute Noten?
Ja, habe ich auch, aber ich habe auch schlechte Noten, so super ist er nicht.
Ja, aber das ist ja wurscht, also das ist wirklich wurscht, weil die schreiben überall rein hier einen exzellenten Abschluss in DIN und hervorragende Kenntnisse in jenem. Also schreibt da keiner hin, ja, wir wollen, wenn du es ein bisschen kannst, reicht es uns schon. Das schreibt da keiner rein in zur Bewerbung. Naja, da steht immer drin, dass alles Exzellenz sein muss.
Ja, es geht ihnen ja darum, dass man halt da Ahnung hat von der Materie, weil ja, man musste dann eben mit den ganzen Leuten aus den Instituten zusammenarbeiten und wenn ich dann eben mit denen vom Astrophysik-Institut zusammenarbeite und mit denen rede, was sie gerade für Forschung machen, dann muss ich ja wissen, was die machen und das halt auch verstehen. Deswegen, es macht schon Sinn.
Ja. Es macht schon Sinn, dass man Ahnung hat davon, aber es macht nicht Sinn, deswegen irgendwie einen exzellenten Abschluss zu fordern, weil der Abschlussgrad, der numerische, was auch immer dafür eine Noten vergeben werden heutzutage, das sagt ja nichts aus, nur weil ich irgendwie in Mathematik 1 eine 4 gehabt habe oder sowas, heißt das nicht, dass ich keine Ahnung von Astronomie haben kann. Das ist ja komplett abgekoppelt voneinander. Ja,
aber irgendwelche Rahmenbedingungen werden sie wohl schaffen müssen oder wollen. Ja,
weiß ja nicht. Mein Zugang dazu ist genauso wie bei der ganzen Publikationsgeschichte mit Impact Factor und dem ganzen Quatsch. Wenn man was wissen will, dann muss man sich im Detail anschauen. Wenn ich wissen möchte, ob die Bewerberin, der Bewerber das kann, was ich von ihnen will, muss ich mit ihnen reden. Dann finde ich es raus.
Ja, eben, ja. Eben, und ich weiß ja nicht, wie viele sich ja dann noch beworben haben für die Stelle. Das kommt ja dazu, ne? Wenn die halt alle einen super Master haben und dann komme ich mit meinem Bachelor daher, ist das halt, ja, denkt man sich, man hat nicht viel Chancen.
Ja, aber hattest du ja.
Genau, aber eben umso erstaunter war ich dann, und das finde ich wirklich toll, dass ich eben erstens mal ziemlich schnell Feedback bekommen habe, dass sie mich mal zu einem Videogespräch eingeladen haben. Und ja, dann sogar im zweiten Step war ich dann sogar in München vor Ort eingeladen, in der Finalrunde dann schon, und durfte die ehrwürdigen Hallen der Max-Planck-Gesellschaft besuchen.
Ich weiß keine Ahnung, ob die ehrwürdig sind, da war ich noch nie.
Oh, ich fand schon cool, mir hat's gut gefallen. Ja, ja, nein, es hat schon was. Also wie ich dort reingegangen bin, habe ich mir eigentlich gedacht, so ja, eigentlich egal wie das ausgeht, ich war mal da und bin so weit gekommen und fand es einfach nur cool. Und ja, es war wirklich sehr, sehr spannend, ja. Ja, was ich auf jeden Fall damit eigentlich sagen möchte, ist, dass man soll sich da vielleicht einfach nicht abhalten von. Und ich bin dann eben auch draufgekommen, also auch natürlich durch das Gespräch mit Ihnen dann dort, weil eben die wissen ja, dass ich da nicht fertig habe, eben das Astronomiestudium. Aber vielleicht suchen sie eben auch andere Fähigkeiten, die man eben hat, weil ich habe halt trotzdem natürlich 15 Jahre Berufserfahrung, ich habe halt schon was auch vorzuweisen, ja, und habe dann eben vielleicht andere Kompetenzen, die sie eben brauchen, ja, die man eben braucht im Umgang, in der Zusammenarbeit mit den Instituten, mit den Medien, wenn man da eben kommunizieren möchte. Und da habe ich dann eben vielleicht andere Fähigkeiten und Kompetenzen, die sie jetzt vielleicht gar nicht so am Schirm hatten, wie sie die Job Description ausgeschrieben haben. Und die ich dann vielleicht mitbringe. Also ich habe eh auch gesagt, wahrscheinlich bin ich jetzt nicht die typische Kandidatin, die sie sich vorgestellt haben, aber ich dürfte dennoch interessant für sie gewesen sein.
Ja, schauen, beim IST lief's.
Ja, da lief's ähnlich gut. Also ich bin total überrascht. Keine Ahnung, was da los ist. Die haben sich auch total schnell gemeldet. Wobei da habe ich mir ein bisschen mehr Chancen auch von Anfang an ausgerechnet, weil da die Beschreibung halt schon passend zu mir war, also eben mit einem Background schon im Kommunikationsbereich. Ich habe zwar jetzt PR noch nicht gemacht, aber ich habe ja eben in Krems ja mit der Wissenschaftskommunikation den Schwerpunkt ja auch PR gehabt, also von dem her, das hat schon ganz gut gepasst und von dem her hat es mich auch sehr gefreut, dass die da jetzt so schnell Interesse gezeigt haben und mich auch schon eingeladen haben. Also und da bin ich auch schon in der zweiten Runde.
Ja, also warst auch in den ehrwürdigen Hallen. Wie ehrwürdig sind die dort?
Die waren nicht ganz so ehrwürdig. Okay. Nein, das war cool. Das ist ein total neuer Campus da. Das ist erst 2009 gebaut worden und hat schon ein cooles Flair dort. Also es ist so, hat einen sehr internationalen Spirit dort. Das merkt man schon. Also es sprechen halt auch alle Englisch und man kann da eben so auf diesem Gelände auch spazieren und es sind alles schöne neue Gebäude und ist schon sehr nett dort auch, ja.
Ja, dann sind wir gespannt, was aus den Dates wird, ob irgendwann eine feste Beziehung daraus entsteht. Aber ja, wie gesagt, man muss nicht immer den Anforderungsprofilen der Bewerbungsanzeigen zu 100% entsprechen. Also wenn jetzt irgendwie der Job ist, dass man in London für PR zuständig ist und man kein Englisch kann, sollte man sich vielleicht doch nicht bewerben. Aber wenn man der Meinung ist, man kann den Leuten was bieten, dann soll man sich bewerben, auch wenn nicht jeder einzelne Punkt, der da gefordert wird, auf einen zutrifft, weil oft passiert dann genau das, was dir passiert ist. Dann stellen die fest, dass man eigentlich eh ziemlich cool ist und wunderbar auf den Job passt, auch wenn man das ein oder andere Kriterium vielleicht nicht exakt erfüllt.
Genau, ja. Also ich denke auch, man sollte sich da nicht entmutigen lassen. Ich glaube, wichtig ist, wenn man eben diese Jobbeschreibung sich durchliest und man für sich selber merkt, das begeistert mich, ja, oder das kann ich mir urgut vorstellen. Und also wenn man halt spürt, da tut sich was in einem, ja, und dann sollte man sich bewerben und es einfach darauf ankommen lassen. Wenn es dann nichts wird, dann ist es eh nichts geworden, aber dann weiß man es zumindest und man hat es zumindest probiert.
Genau, weil wenn man es nicht probiert, dann kann überhaupt nichts werden.
Genau. Und den Mutigen gehört die Welt.
Genau. Also vielleicht, wenn ihr auch Erfahrungen habt mit Jobs, für die ihr euch beworben habt, ohne dafür formal qualifiziert gewesen zu sein, dann schreibt uns das doch. Wenn ihr auch andere interessante Erfahrungen bei den Bewerbungen habt, schreibt uns das auch, weil wie gesagt, ich kenne mich nicht aus, ich habe da keine Erfahrung, ich höre mir alle Geschichten gern an. Und ja, wie es weitergeht mit den Dates in München und am IST, das werden wir in den zukünftigen Folgen von Neues aus der Sternwarte herausfinden. Bis dahin verabschieden wir uns und sagen Tschüss.
Tschüss.
Ja, na, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Jesche da gerade erwähnt hat. Vor allem wieder mal anscheinend für Frauen wichtiger als für Männer, weil das ist ja oft so, dass Männer sich trotzdem bewerben und Frauen nicht.
Ja, Männer bewerben sich, jetzt so einfach gesagt, wenn ein Punkt passt auf der Liste, das passt.
Das ist für mich.
Und bei den Frauen, die bewerben sich nicht, wenn ein einziger Punkt nicht passt.
Ja, so ist es, ja.
Ja, und
also bitte, scheißt euch nix. Ja, das ist echt wichtig.
Ja, wirklich. Also dieses Imposter-Syndrom hatten wir auch schon in einer älteren Folge von Neues von der Sternwarte drüber gesprochen. Ja, und immer eben, Evi hat sich beworben, obwohl gefordert wurde, dass man einen exzellenten Master haben muss in Naturwissenschaften. Sie hatte halt einen halbfertigen Bachelor, aber war halt in den anderen Bereichen halt qualifiziert genug, dass sie da in die letzte Runde gekommen ist bei den Bewerbungen. Also wie gesagt, wenn man einen Job will, soll man sich bewerben. Und dann kann man vielleicht mit den Leuten reden, die den Job vergeben, und dann ergeben sich Sachen. Aber nicht vorher schon aufgeben, sonst kriegt man gar nichts.
Und wenn sich 25.000 andere Leute für den Job bewerben, den du gerne hättest, dann hast du halt Pech.
Ja, na gut, wollen ja nicht alle Astronautin werden. Also. Ich habe übrigens heute Nacht geträumt, dass ich im Fernsehen zugeschaut habe, wie die erste Frau den Mars betreten hat.
Das war nicht ich, oder? Das
warst nicht du, nein. Es war eine Italienerin. Vielleicht habe ich irgendwo vorher mal was von der Cristoforetti gelesen und das ist dann immer mein Kopf gewesen. Aber die ist cool. Also die ist nicht mit einem Raumschiff gelandet, sondern mit so einer ganz seltsamen Konstruktion. Das war so eine Art Plattform, die so, auf der sie gestanden ist. Die ist runtergefallen auf die Atmosphäre und dann ist die Plattform irgendwie mit einem Fallschirm gebremst worden und die ist dann quasi so weggeflogen und dann ist sie mit einem anderen Fallschirm dann so auf die Marsoberfläche runter gelandet und ist dann da gestanden.
Na, Mahlzeit, bin ich froh, dass das nicht ich war. Das ist zuerst runtergesurft durch die Atmosphäre und dann mit einem Fallschirm. Ja.
Na, Mahlzeit. Es war sehr cool. Ja, cool. Ja, bewerbt euch. Wenn ihr den Job haben wollt, dann bewerbt euch, weil wenn ihr euch nicht bewerbt, dann kriegt ihr nicht. Ist eh trivial, aber trotzdem, es lohnt sich offensichtlich, das zu sagen, weil es viele Menschen nicht machen.
Absolut. Macht's es. Macht's einfach. Und bewerbt euch auch für Karten für unsere Veranstaltung.
Sehr schöne Überleitung. Ja, wo trittst du denn auf? Wo bist du zu sehen? Wo kann man dich treffen? Wo zeigst du den Menschen was in den nächsten 2 Wochen? Und das sind der Zeitraum von 8. bis 15. November. Nein, Entschuldigung, 8. bis 22.
Morgen, Ladies and Gentlemen of Wiener Neustadt, bin ich mit dem Planetarium in Wiener Neustadt.
Okay.
In der Bibliothek im Zentrum. Ganz cool, das ist ja nett. Und da bin ich quasi den ganzen Tag am 9.11. Ich glaube, es wird am Vormittag eher für Schulklassen sein, die da irgendwie sich anmelden können. Und am Nachmittag gibt es dann auch noch so offene Vorstellungen. Kommt vorbei.
Wunderbar.
Und gleich am 11. Ja. November, 2 Tage später, sind wir beide in Wiener Neustadt.
Genau, da gibt es die kleinere Version der Das Universums-Show, also die Show ohne Pause, ein bisschen kürzer, in der Bibliothek, Unibibliothek,
genau, irgendeine Bibliothek, auch in der Bibliothek,
in der Neustadt. Ja. Ja, Eintritt ist frei übrigens, ja, also ihr müsst einfach nur kommen.
Ah, wirklich?
Ich habe das, soweit ich es verstanden habe, auf der Homepage stand Eintritt ist frei.
Wow.
Ja, wie man gedacht. Ja, also kommt cool. Da könnt ihr uns sehen. Würde uns freuen, wenn zahlreiches Publikum erscheint in Wiener Neustadt.
So ist es.
Sonst noch was von dir oder?
Und dann, dann bin ich auf Kur. Nein,
ich Kur. So alt bist du noch nicht.
Ich bin auf SVS Gesundheitswoche.
Ja, ich habe ein bisschen mehr zu tun. Also gleich heute, also für die kurz Entschlossenen in der Hörerschaft, heute Abend findet die Steiermark-Premiere des neuen Science-Buster-Programms statt. Planet B spielen wir heute Abend in der Listhalle in Graz. Also wenn ihr noch Zeit und Lust habt, kommt vorbei, gibt noch Karten. Heute Abend am 8. November, am 10. November, da gibt es die Oberösterreich-Premiere der neuen Science-Buster-Show. Da spielen wir im Posthof in Linz. Dann gibt's am 12. November, also quasi jeden zweiten Tag, wenn man so will, in Wien im Orpheum die Show Planet B. Also da gibt's einiges zu sehen. Und danach ist dann eher Ruhe. Da habe ich keine Termine, keine öffentlichen. Es wird am 24. November der Oberhummer Award für Wissenschaftskommunikation verliehen an die Ig Nobelpreise. Das heißt, da kommen dann Ig Nobelpreisträger. Wir sind auf der Buchmesse Wien, aber das könnt ihr alles auf unseren Homepages nachschauen oder wir erzählen es euch in der nächsten Folge von Das Universum. Dann waren das unsere Termine. Also wenn ihr vorbeikommen wollt, dann kommt vorbei. Wir freuen uns. Natürlich, wie gesagt, die Show in Herten gibt's auch. Da kommt auf jeden Fall vorbei. Die wird stattfinden am 11. Dezember. Am 11. Dezember sind wir mit der großen, grandiosen Podcast-Show Das Universum in Herten und freuen uns auf zahlreiche Leute im Publikum. Und ansonsten, ja, sagen wir noch Danke, oder?
Ja, genau. Danke müssen wir noch sagen. Danke, danke, danke an euch fürs Zuhören, einfach so fürs Mitdiskutieren in unserer Telegram-Gruppe oder sonst wo. Vielleicht diskutiert ihr ja irgendwie in der Bar mit euren Freunden über das Universum. Würde uns auch sehr freuen. Vielleicht kriegen wir das meiste gar nicht mit. Aber ja, danke fürs Zuhören, fürs Dabeisein und so weiter. Und vor allem danke auch an die edlen Spender, die uns mit kleineren oder sogar manchmal größeren Geldspenden bedenken. Es ist ja so, dass wir keinerlei sonstige Einnahmequelle haben und doch irgendwie ja ab und zu mal ein paar Kosten. Das heißt, wir freuen uns natürlich sehr darüber, wenn ihr uns einfach so Geld schenkt. Und das haben seit dem letzten Mal auch wieder einige Leute getan. Nämlich ist es möglich über PayPal. Da sagen wir Danke an Harald, an Paolo, Johannes, Matthias, Wiebke, René, danke Michael, danke Ralf, danke Carmen, Jonas, Sven und Wesley.
Wesley.
Es ist nicht Wesley Crusher. Oh, und noch eine andere Möglichkeit gibt es nämlich, man kann auch regelmäßige Spenden-Abos abschließen über die Plattformen Steady und Patreon. Und das ist natürlich auch gut für uns, weil dann haben wir quasi eine regelmäßige, planbare Einkunft. Und das haben seit dem letzten Mal auch gemacht. Thorsten, Dankeschön. Martin, vielen Dank. Und Ralf, ganz herzlichen Dank an euch alle.
Ganz, ganz vielen Dank an euch alle, ja. Wir freuen uns immer darüber. Gibt es sonst noch was wir zu bewerben haben?
Das war's. Na, jetzt müssen wir ja beide nach Graz.
Genau, ja, weil das ist schon vorbei, wenn ihr das hört, aber wir müssen wieder Fernsehfolgen aufzeichnen, genau, die es dann wieder im Fernsehen zu sehen gibt.
No rest for the wicked.
Ja, es wird spannend.
Sagt man da auf Englisch.
Genau. Ruth wird musizieren, ich werde Sachen anzünden und Radfahren. Das wird spektakulär alles, ja.
Schau euch also das an. Musizieren ist ein bisschen übertrieben, erwartet euch nicht zu viel, aber ja. Alles für die Wissenschaft, alles für die Wissenschaft.
Wir werden darüber berichten, ob Ruth in der Top 10 gelandet ist, ob ich mehr angezündet habe als vorgesehen, wenn wir das nächste Mal unsere Podcast-Folgen aufnehmen, und hören könnt ihr das dann in 2 Wochen, wie immer jeden zweiten Dienstag. Und bis dahin verabschieden wir uns und freuen uns aufs nächste Mal. Macht's das gut. Tschüss.
Genau. Bis dann.